18 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 49 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und wir schauen zurück auf den ersten Spieltag, der einiges zu bieten hatte. Strauchelnde Favoriten und einen Tabellenführer, mit dem wahrscheinlich nicht jeder gerechnet hat. Das und vieles mehr besprechen wir in dieser Folge und schauen dann auch auf den zweiten Spieltag. Und das mal wieder in voller Mannschaftsstärke. Hallo Luca.
Ich grüße recht herzlich.
Und hallo Markus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Mein Name ist Clemens und wenn ihr nichts habt, was ich jetzt aus dem Vorgespräch vergessen habe, würde ich sagen, springen wir direkt rein in die Spiele des ersten Spieltags und wir beginnen mit dem hochoffiziellen Eröffnungsspiel der Regionalliga Nordost. Auch wenn drei Spiele parallel liefen, war das die Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und der Zweitvertretung des FC Hansa Rostock, die ihr Debüt gegeben hat in der Regionalliga Nordost, aber sie müssen noch warten auf den ersten Punkt und auch auf das erste Tor, denn 2:0 hieß es am Ende für RWE durch einen Doppelschlag. In der 75. Minute war es Maximilian Pronicev, der Neuzugang, und eine Minute später der mit ihm in der 66. Minute eingewechselte Kai Seidemann zum 2:0 Endstand. Markus, wie hast du denn das Spiel gesehen als unser Thüringen-Korrespondent?
Ja, es wurde ja dann übertragen bei der OTZ beziehungsweise den Funke Medien. Und da muss ich erstmal sagen, also ich bin ein bisschen später heimgekommen, habe dann so ab Minute 15, 20 eingeschaltet, nebenbei noch ein paar Sachen gemacht und deswegen nur mit einem Auge drauf geguckt. Was mir aber direkt aufgefallen ist, war, dass es ewig keine Anzeige für Spielminute und Spielstand gab. Das heißt, ich habe dann erstmal einen Kicker nebenbei aufmachen müssen, dass ich weiß, wie es steht, wenn man nur so mit einem Auge hinguckt. Das kam dann erst zur 70. Minute. Dann wurde mir im Nachgang auch gesagt, dass es mal wieder Übertragungsprobleme gab, dass die erst mit 10 Minuten Standbilder waren. Eine super Werbung für die Liga. Gott sei Dank war es an dem Tag nochmal kostenlos zu gucken. Bald wird es ja wieder mit einem Abo-System laufen. Das ist dann der 16.8. von Babelsberg gegen Jena. Und da freuen wir uns doch schon wieder, wenn man dafür bezahlt und man die ersten 10, vielleicht auch in dem Fall 30 Minuten gar nicht sehen wird. Es geht weiter wie in letzter Saison, aber wir haben ja schon oft genug Kritik geäußert. Wir haben uns mal an Ostsport gewandt. Es interessiert sie eh einen feuchten Kehricht. Dementsprechend, yay. Ja, Erfurt war auf jeden Fall sehr bemüht in der ersten Halbzeit. Zu der gab es jetzt gar nicht so viel zu sagen in meinen Augen. Das kann man, könnt ihr mich dann gern verbessern. Waren auf jeden Fall sehr bemüht, offensiv Akzente zu setzen. Aber Hansa hat das Spiel dann regelrecht zerstört. Das wurde mir auch von ein paar Leuten bestätigt, die im Stadion zugegen waren. Und haben sich da wirklich ja darauf berufen, das wegzuverteidigen, auch wenn RWE natürlich Feldvorteile hatte, die aber nicht gut genug nutzen konnte. Und dann schon ein bisschen enttäuschend mit dem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Jetzt würde ich erstmal euch fragen, ob ihr zur ersten Halbzeit groß was zu sagen habt, weil ich fand es jetzt nicht so ansprechend.
Nee, ich glaube im Großen und Ganzen nicht. Die erste Halbzeit war, wie du schon sagst, relativ langweilig. Bis auf ein paar kleinere Dinge gab es da eigentlich nicht viel.
Ja, ja. Bin ich völlig bei dir, da ich es auch leider nicht live sehen konnte, konnte ich mich nur auf die Highlights verlassen und die haben da echt wenig hergegeben in den ersten 45 Minuten.
Ja, in den zweiten 45 Minuten haben die Bemühungen dann Früchte getragen. Aber ich muss auch sagen, was mir über das ganze Spiel aufgefallen ist, bevor wir gleich zu den zwei Toren kommen und jetzt nicht nur vor allem beim 1:0 beziehungsweise 0:1, also Hagemoser, der Torwart von Hansa 2, der hat schon sehr oft sehr verunsichert gewirkt im ersten Spiel der Saison. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat natürlich, woran hat es gelegen, ja. War es die Atmosphäre in Erfurt, weil es waren ja auch wieder über 5, knapp 6.000 Leute im Stadion, wenn ich das richtig gehört habe. Aber er wirkte schon generell sehr unsicher und das gipfelte dann natürlich darin, nachdem Erfurt gerade in der zweiten Halbzeit viel besser und aktiver wurde und Rostock fast keine Entlastung mehr schaffen konnte, dass Pronicev nach einer Flanke ihn quasi anköpft und er den Ball durchlässt zum 0:1, wo man auch dazu sagen muss, der Hansa-Verteidiger, Ihr wisst es vielleicht, ich komme gerade nicht auf den Namen, den habe ich mir nicht notiert. Der 2 Meter groß ist, verliert das Kopfballduell gegen Bronischew, als lässt sich da abkochen, als wäre er 1,40 Meter groß. Weiß ich nicht. Das Kopfballduell kann man dann auch mal gewinnen und dann gipfelt das noch darin, dass Hage Mooser den Ball sich selbst ins Tor schlägt. Beim 0:2, 1 Minute später, da hat man dann auch einfach gemerkt, dass da der Damm wirklich gebrochen ist. Dann haben die Erfurter das Überfallartige gespielt, was wir letztes Jahr die ganze Zeit schon von ihnen gesehen haben. Sehr schön rausgespielter Treffer nach dem Nackenschlag für Hansa Rostock. Und Seidemann macht dann das 2:0. Da ist Hage Mooser natürlich chancenlos, muss man auch dazu sagen. Am Ende hat Breyer nochmal eine große Chance, ich glaube 89. Minute, um auf 1:2 zu verkürzen und nochmal für ein bisschen Spannung zu sorgen. Was aber auch nicht unbedingt gerechtfertigt gewesen wäre, wenn man sich das ganze Spiel ansieht. Denn Rot-Weiß Erfurt gewinnt den Auftakt hochverdient. Hansa Rostock hat ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Fun Fact: Es gab einen Spieler bei Hansa Rostock, der hat schon mal gegen Real Madrid ein Tor geschossen in der Champions League. Den Fact habe ich clever geklaut und ich wusste, dass er ihn bringt. Willst du ihn zu Ende führen?
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du dich noch an den 28. September 2021 erinnerst.
Als wäre es
Da
gestern gewesen.
hat Real Madrid in der Champions League gegen den FC Sheriff Tiraspol gespielt, den Meister Moldawiens, und mit einem wunderschönen Treffer.
Moldau, der Republik Moldau heißt das. Ich habe mir sagen lassen, Moldawien sagt man nicht mehr.
Okay, dann ist das für mich etwas, was ich noch nicht
Vielleicht bin ich auch
wusste.
falsch. Vielleicht gibt es ja hier Leute aus Moldawien oder Moldau, die uns aufklären können. Aber ich habe gehört, man sagt immer Moldau. Aber ist auch egal.
Aber jedenfalls in der 89. Minute war es da ein gewisser Sebastian Till aus Luxemburg, der den Ball wirklich in den Winkel geschweißt hat, als würde er sein Leben lang schon für die zweite Mannschaft des SC Paderborn spielen. Und er hat da das Traumtor erzielt. Ich habe es tatsächlich eben erst gesehen, als ich mir nochmal das Schema angeguckt habe, dass er eingewechselt wurde. Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, war ja der große Star-Transfer von Hansa Rostock vor der letzten Saison. Hat sich dann im ersten Spiel verletzt, ist nie wirklich warm geworden, hat 10 Spiele gemacht, 400 Minuten knapp nur letztes Jahr in der zweiten Bundesliga. Da ging wenig zusammen und jetzt wurde hier eingewechselt. Also, das ist jetzt nicht so eine Nummer, wie wir sie noch haben werden bei der anderen Zweitvertretung, dass man mal gestandene Profis darunter schickt. Das ist wirklich einer, bei dem nicht viel zusammenläuft und der es da ja auch nicht mal in die Startelf geschafft hat. Also, aber sehr interessante Story.
Von Real Madrid zu Rot-Weiß Erfurt. Ja, kann sich jeder selbst denken. Ne?
Ich sag mal so, gegen einen von beiden Vereinen hat er getroffen.
Sheriff hat das Spiel auch damals gewonnen. Kann sein nicht. Ja, aber wie gesagt, Erfurt gewinnt das Ding komplett verdient. Breyer wurde nicht so in Szene gesetzt, aber Hansa hat sich trotzdem natürlich, muss man auch sagen, sie sind Aufsteiger, eine zweite Mannschaft, da wissen wir auch nie, was wir groß vor der Saison erwarten sollen, haben sich dann doch ganz wacker geschlagen. Klar, sie mussten ein bisschen Lehrgeld zahlen gegen die abgezockten Erfurter, gerade beim 0:2 auch. Aber es hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können und das ist eine Niederlage, die vielen Vereinen dieses Jahr noch so passieren wird.
Ja, definitiv. Also ich fand jetzt auch die Leistung von Rostock nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde das nicht mal so negativ sehen, wie du es jetzt dargestellt hast in dem Moment. Das war eine ordentliche Leistung gegen eine Mannschaft, die man im oberen Drittel definitiv erwarten muss. Haben sich da gut angestellt. Und ich glaube, wenn sie so weitermachen im Verlaufe der Saison, dann wird auch der eine oder andere Punkt definitiv noch eingefahren werden. Also natürlich, wenn sie Punkte einfahren, aber also so, dass sie da auch irgendwo, sag ich mal, in dem relevanten Bereich mitspielen. Und ich checke hier ja gerade noch mal was nebenher. Deswegen, Luca, vielleicht von dir mal noch eine ganz kurze Einschätzung zu Hansa 2.
Ja, Hansa 2. Es ist halt am Ende des Tages eine Zweitmannschaft. Das heißt, sie ist prinzipiell nicht attraktiv. Sie könnte, da kommen wir später noch zu einer anderen Zweitmannschaft, sage ich mal, für den einen oder anderen Aufreger sorgen, in dem zum Beispiel Herrn Breyer auch mitgespielt hat, der viel bei der ersten Mannschaft unterwegs ist. An sich waren sie definitiv nicht schlecht. Hansa 2 wird definitiv auch noch den einen oder anderen Sieg holen, vielleicht auch mal einen, sage ich mal, höher angesiedelten Verein überraschen. Schlecht haben sie nicht gespielt. Aber am Ende ist es halt Rot-Weiß Erfurt und die halt einen Seidemann und einen Bronischew von der Bank bringen können. die dir dann halt eben nochmal zwei Tore reinknallen. Also ja, aber es ist auf jeden Fall nicht so schlecht gewesen, was sie da geleistet haben.
Ja, definitiv. Und derzeit habe ich das nachgeschaut, was ich nachschauen wollte. Hansa Rostock 2 hat in seinem Kader vier U23-Spieler, die auch alle gespielt haben, weil wenn man die gegeneinander austauscht, ist das ja erlaubt. Es dürfen nur nicht mehr als drei gleichzeitig auf dem Feld stehen.
Grüße nach
Das
Köln, zur zweiten Mannschaft, zu Marc Zimmermann. Das weiß sogar ich und ich gucke wenig Regionalliga West.
solltest du mal mehr schauen, haben gute Kommentatoren, habe ich gehört. Das Kopfschütteln verletzt mich. Aber um jetzt mal hier beim Thema zu bleiben, die vier Spieler, Marcel Kron, der hat noch nie höher als Regionalliga gespielt, Sascha Schünemann, der hat 35 Drittligaspiele, nichts Höheres, und Pascal Breyer hat 264 Drittligaspiele und 18 Zweitligaspiele, aber auch nicht höher und konnte sich da nicht wirklich durchsetzen. Und eben in Sebastian Thill, wo nicht viel zusammenläuft, auch wenn er natürlich Länderspiele und Europapokalspiele gemacht hat und zwei Champions League Tore beispielsweise. Also da ist das meiner Meinung nach alles im Rahmen, wen sie da eingesetzt haben. Da gab es nämlich eine andere Zweitvertretung, um hier jetzt mal die Überleitung zu machen. Am Freitagabend, die hat das etwas anders gestaltet. Wir reden ja natürlich logischerweise von den Hertha-Bubis, denn wer soll es sonst sein? Andere Zweitvertretungen haben wir ja nicht in dieser Liga, und die haben gegen die BSG Chemie Leipzig zu Hause ihren Auftakt gehabt und sie haben diese Partie mit 3:0 für sich entschieden. Aber wenn man jetzt mal guckt, wer die Tore gemacht hat, dann ist das sehr interessant. Da hat man das 1:0 durch Gustav Christensen, der ist noch sehr jung, aber als verheißungsvolles Talent für die Zweitligamannschaft von Midtjylland aus Dänemark gekommen, und das 2:0 macht mal ganz entspannt Smail Prewijak. Der Mann hat einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro, hat in der letzten Saison in der belgischen Liga immerhin 6 Tore geschossen, aber hatte da auch davor zum Beispiel 9 Tore in der Saison, ist 25-facher Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas, jetzt auch nicht das schlechteste Land, und die haben ja jetzt auch im Sturm beispielsweise einen Edin Dzeko, also ist jetzt nicht so leicht, in die Nationalmannschaft da zu kommen. Ja, und beispielsweise war auch der Bundesligist Darmstadt 98 an ihm interessiert. Er hat sich für die Hertha entschieden. Also wirklich kein schlechter Akteur. Und der hat dann mal 45 Minuten Regionalliga Nordost gespielt und direkt getroffen. Und das ist dann wieder mal so eine Sache, wo ich sage, das grenzt schon fast an Wettbewerbsverzerrung, solche Spieler da auftreten zu lassen. Er war auch auf jeden Fall im Kader bei der Niederlage der ersten Mannschaft in Düsseldorf. Ob er eingewechselt wurde, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht nachgeguckt. Aber er war da ein Kandidat, wo ich mich definitiv frage, was hat er in der Regionalliga Nordost zu suchen, um vielleicht auch noch was Schönes von Hertha-Seite zu bringen. Das 3:0 hat Ruven Wertmüller erzielt, der letzte Saison sich ja ganz früh in der Saison das Kreuzband gerissen hat, dann einen sehr amüsanten Twitter-Account aufgemacht hat, wo er ja seine Langeweile in der Reha so ein bisschen ausgelassen hat, lustige Stories erzählt hat. Der hat sein Comeback gegeben und direkt getroffen. Aber Markus, wie siehst du das denn mit den älteren Spielern in zweiten Mannschaft?
Ja, das ist scheiße. Also, es ist eine absolute Frechheit. Wir haben das Thema immer wieder bei zweiten Mannschaften. Mir war es in dem ersten Moment bei Hertha, als du es mir, Klemmer, am Freitag geschrieben hattest, gar nicht so bewusst, weil ich viele von den Spielern einfach als Spieler der zweiten Mannschaft schon im Kopf hatte. Aber wenn man natürlich drüber nachdenkt, ist es dann auch immer eine Gratwanderung, ganz klar. Wenn jetzt jemand in der zweiten Mannschaft ist und dann hin und wieder in Profikader eingesetzt wird, soll man das dann genauso behandeln wie einen Profi, der beispielsweise lange verletzt war? Ich erinnere mich, das eines der bekanntesten Beispiele überhaupt ist ja Thomas Müller, damals noch relativ jung, hat oder Luca Toni auch, nicht mehr so jung, damals auch schon, war verletzt, spielt für Bayern 2 in der dritten Liga. Will man das dann gleichsetzen? Es ist natürlich Wettbewerbsverzerrung und die BSG musste in dem Moment drunter leiden. Aber wenn ich mir so die Startaufstellung von Hertha 2 angucke, also jetzt so zwei Spieler, wo ich sage, finde ich nicht cool. Aber ich habe auch Meinung gehört von wegen, die halbe Mannschaft wäre aus dem Profikader und die halbe Mannschaft wäre eigentlich in der ersten anzusiedeln. Das weiß ich wiederum auch nicht. Punkt ist aber, ja, zweite Mannschaften gehören eigentlich wie in England in eine eigene Liga abgeschoben. Zumindest
Ja.
wenn sie so vorgehen. Jetzt bei Hansa fand ich es jetzt nicht so schlimm, weil ein Breyer, der ist halt auf dem Abstellgleis, der wird in der ersten nicht mehr viel spielen. Ein Till hat letztes Jahr, oder wie heißt er? Nee, wie heißt er? Doch, Till.
Till.
Till, ja. Hat letztes Jahr eigentlich fast gar nicht gespielt, war nur verletzt und jetzt weiß man überhaupt nicht, ob er in die ersten zurückkommt. Okay, ist was anderes. Muss halt auch gucken, wie oft das dann noch im Laufe der Saison passieren wird. Mir ist Hertha aus der letzten Saison jetzt aber nicht so negativ aufgefallen wie schon manch andere Vereine. Und da denke ich vor allem an Freiburg, 2. Liga. Muss ich aber auch dazu sagen.
Ja, ne, das definitiv. Es gibt da immer wieder so spezielle Aktionen. Können wir eigentlich ganz froh sein, dass in der Regionalliga Nordost es immer so ist, dass wenn Länderspielpausen sind, auch Pokalspiele gespielt werden und nicht die Liga läuft. Das ist nämlich beispielsweise in der Regionalliga West teilweise so. Und da erinnere ich mich noch dran, als dann Fortuna Düsseldorf 2 in der letzten Saison plötzlich mit Gaborie, Peterson und Ginczek in der Startelf auftaucht. Tim Oberdorf dann auch mitgespielt, die ja Stammspieler sind in der zweiten Bundesliga zu teilen, was eben einfach nicht geht. Also ich sag mal, der Einzige, der mir gar nicht gefällt, wirklich, dass er da gespielt hat, war jetzt Prewijak in dem Fall. Rest sage ich noch, Christensen kann man schwer einschätzen bisher. So ein Linus Gechter hat zwar auch schon oben gespielt, konnte sich aber auch letzte Saison in Braunschweig nicht durchsetzen. Finde ich okay. Aber ja, könnte alles schlimmer sein. Kommen wir mal mehr aufs Spiel, Luca. Denn die drei Torschützen haben wir schon genannt, aber im Titel natürlich auch der Mann, der zwei Vorlagen gegeben hat. Jetzt mit der Nummer 17 unterwegs, nicht mehr mit der 37. Nader Djindawi.
Es war jetzt eine hervorragende Einleitung von dir. Ich möchte trotzdem noch etwas weiter ausholen. Ich erinnere an den 14.12.2019, wo ein anderer Ostclub, mein Ostclub, Energie Cottbus gegen Hertha BSC 2 spielte. Und in der Startelf damals tauchten Spieler auf einmal auf, wie Torunariga, Matthew Lecky, Andre Duda, Alexander Esswein. Was heißen soll, bei Hertha BSC ist es halt Praxis, dass es öfter mal in der Saison einfach mal vorkommt, dass da auf einmal vier Spieler aus der ersten Mannschaft auf dem Feld stehen. So auch hier in diesem Spiel, was die Hertha, wie Klemme ja bereits sagte, 3-0 gewann. Das Ganze ging ja relativ gut los, eigentlich für Chemie, Kirstein verpasst per Kopf. Da roch man, sage ich mal, schon vorne dran. Ja, und dann ist es aber relativ schnell Christensen, der ja eigentlich, wie hier schon erwähnt, aus Mittelland für die erste Mannschaft kam, der mit einer schönen Körpertäuschung den Chemieverteidiger verlädt und ins kurze Eck dann einfach eiskalt einschweißt zum 1-0, Bellot da nicht viel Chance lässt. Ist halt, ja, wir brauchen jetzt nicht ewig drüber reden, ist nun mal so 1-0, schönes Tor, weitermachen. Ja, und dann ist es relativ schnell auch Djindawi mit einem Pass in die Mitte. Der absolute Weltstar von Ostsport mehr ausgeschlachtet als manch Lamm, der auf Prevejak spielt, der nur noch den Fuß reinhalten muss oder so ein bisschen anstupsen muss, damit der zum 2-0 ins Tor geht. Auch hier Bellot chancenlos, schlecht verteidigt auch, viel zu frei. Prevejak darf so nicht passieren. Das geht dann noch weiter. Die Kombination Prevejak und Djindawi hat irgendwie das ganze Spiel so ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht. Letzterer, Djindawi gerade setzt den Ball dann übers Tor. Dann verpasst, ich sag mal, Chemie so ein bisschen das, ach, Entschuldigung, mein Gott, meine Notizen sind falsch. Dann verpasst Hertha das 2-0, auch wieder durch Christensen, der erst im 1 gegen 1 gegen Bellot scheitert, der Superheld, und dann ist es Horšek auf der Linie, der den Nachschuss noch klären kann. Ja, dann ist es nochmal Kirstein aus der Distanz gegen Quasigroch. Kirstein allgemein, sage ich mal, ein absoluter Aktivposten in der Offensive, einer der Lichtblicke in dem Spiel, definitiv. Wobei du sagen musst, am Ende des Tages musst du gucken, inwiefern du dieses Spiel, sage ich mal, wirklich für Chemie jetzt als ein Gradmesser zählen kannst. Schlecht waren sie meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht. Und zum Abschluss dann ist es dann Wertmüller, der Leiden des jungen Werthers, wie es auf Twitter manchmal hieß, der auch wieder nach einer Djindawi-Hereingabe zum 3-0 trifft. Sein erstes Tor seit der Verletzung schießt, was an sich ein schöner Anlass ist. im Großen und Ganzen also Hertha, naja, jetzt mal diese ganze erste Mannschaft-Thematik mal ausgeklammert, mit einem guten Spiel, eiskalt vorm Torben, Chemie auf der anderen Seite aber auch nicht so schlecht, auch wenn das Abwehrverhalten manchmal etwas sehr wild war und vorne durchaus etwas mehr Kaltschnäuzigkeit gefragt ist. Ich denke aber, das wird sich die Saison noch einpendeln. Das Spiel kann man jetzt nicht ganz so als Gradmesser nehmen.
Ja, ich glaube, damit hast du das ganz gut zusammengefasst. Auf jeden Fall kein optimaler Start für den einen Leipziger Verein. Der andere ist besser reingestartet, nämlich Lok Leipzig. Die konnten ihre Partie gegen die VSG Altklinike mit 2:1 für sich entscheiden. Aber das war richtig knapp, denn zur Pause lagen sie hinten. Mit 0:1 Anthony Rotschen in der 21. Minute mit dem Führungstor für die VSG. Das konnte Lok aber in der 58. Minute durch Abderrahmane ausgleichen und dann entwickelte sich eine rassige Partie, in der es hin und her ging und Lok aber immer besser wurde und dann belohnten sie sich in der 92. Minute durch Abu Ballo, der erst am Dienstag der vergangenen Woche unterschrieben hatte, ehemals Rot-Weiß Erfurt und erst in der 88. Minute eingewechselt wurde, der dann noch das 2:1 besorgt hat. Und Markus, würdest du sagen, dass das so in Ordnung geht?
Ich habe mich ja vor 2 Wochen als kleiner Alt-Glienicke-Kritiker hier geäußert. Weiß nicht, ob das so verdient ist am Ende, weil ich muss wirklich sagen, Alt-Glienicke hätte ich nicht erwartet. Die waren bis zum 1:1 von Abderrahmane, finde ich auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Also Šerši hat mir wieder sehr gut gefallen, der war ja auch mein MVP letzte Saison. Und Alt-Glienicke kann dann nicht nur mit 1:0 vielleicht in die Halbzeit gehen, sondern auch mit 2:0 oder generell 2:0 in Führung gehen. Und von Lok kam eigentlich gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wo diese, ja, weiß nicht, die Angst oder dieses Unvermögen, was teilweise da auf dem Feld zu sehen war, herkam. Nach dem 1:1 allerdings, zu dem Abderrahmane ja selbst gesagt hat, er hat den Ball falsch getroffen, er wollte eigentlich ins andere Eck legen. Naja, Tor war es am Ende trotzdem. War Lok die bessere Mannschaft und Alt-Glienicke wirkte auch wie ausgewechselt. Und dann kommt dann der eingewechselte Ballo, der eigentlich ja Innenverteidiger ist, aber in Stürmermanier da einlaufen kann oder ein Verteidiger ist. Aber da in Stürmermanier einlaufen kann und relativ frei stehen zum 2:1 einschiebt, wobei Alt-Glienicke auch nicht mehr viel zusammengelaufen ist am Ende. Wie gesagt, Alt-Glienicke fand ich sehr überzeugend, überraschend überzeugend für knapp 60 Minuten, 58 Minuten. Dafür, dass auch 8 Neue in der Startaufstellung standen, das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Lok fand ich dann doch eher schwach. Aber, und da muss man den Chemische Element Podcast zitieren, Bastian meinte ja, die hatten immer so viel Glück, Lok, das hört dieses Jahr auf. Das Glück, das Spielglück, das sie sich ja auch erarbeiten, wie sie es letztes Jahr schon oft gemacht haben, das hört halt nicht auf. Und sie gewinnen 2:1, vielleicht ein bisschen schmeichelhaften Unentschieden jetzt am Ende des Tages auch getan. Aber die 3 Punkte bleiben in Leipzig. Und das ist schon mal eine Ansage, dass man mit so einer relativ, ja, nicht schwachen Leistung, aber einer verbesserungswürdigen Leistung so ein schweres Spiel, was halt Lineke daraus gemacht hat, auch gewinnen kann.
Das definitiv. Das war auch so die erste Erkenntnis, die ich aus dem Spiel gezogen habe. Alt-Klinike war besser, als du sie eingeschätzt hast. Also, das
Auf
muss
jeden
man ihnen
Fall.
definitiv lassen. Aber gut, es war jetzt auch nur ein Spiel. Also, da kann noch viel passieren.
Vielleicht
Aber.
kommen wir noch zu anderen Mannschaften, die ich sehr schlecht oder schlechter eingeschätzt habe, die jetzt vielleicht ihr bestes Spiel der Saison geleistet haben an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende.
Das ist durchaus möglich. Dass manche die Krone ihrer Schöpfung bereits erreicht haben. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Auf der anderen Seite aber Lok, die am Ende das Spiel gewinnen. Also ich muss sagen, wenn ich mir das Spiel über 90 Minuten anschaue, glaube ich, wäre ein Unentschieden wahrscheinlich der fairste Ausgang gewesen für beide Seiten. Es sah ja auch lange Zeit alles danach aus, aber dann Abu Ballo eben mit dem ganz, ganz späten Siegtreffer und den 3 Punkten für Lok. Luca, wie hast du denn die ganze Nummer gesehen?
Im Großen und Ganzen ist es, so wie Markus gesagt hat, die VSG überraschend stark. Definitiv nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. Ein Anthony Rotschen, der ja schon Drittliga-Erfahrung hatte und auch schon bei manch anderen Regionalligisten in der Nordost im Gespräch war mit einem eigentlich überragenden Spiel und mit ein bisschen mehr Ballglück, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ein bisschen mehr Präzision und schießt er hier noch zwei Tore mehr. Lock auf der anderen Seite dann halt eben eiskalt und aber auch, ja, ich sag mal, wie immer, Bastian vom C hat ja, wie wir schon zitiert gesagt, ist halt einfach das Lokscher-Glück, sage ich mal, irgendwo, dass dann halt einfach in der 90. plus 2 dieser Ballo mit der Siakam-Hereingabe das Ding einfach reinschweißt. Die Ekstase ist dann natürlich riesig. Ob es verdient ist, möchte ich jetzt mal so dahinstellen. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Tendenz eher nein. Aber halt Lineke, wenn du vorne es nicht machst, kriegst du sie hinten und somit ist das 2-1 für Lok und die 3 Punkte am Ende des Tages sicher.
Ja, definitiv. Und das war dann auch schon der Freitag in der Regionalliga Nordost. Springen wir mal zum Samstag. Und da traf der Verein, der ein neues Logo hat, auf den der neu in der Liga ist, der BFC Dynamo, zu Hause unterwegs gegen den neu zusammengewürfelten FSV Zwickau. Und dass die neu aufgestellt sind, das hat man definitiv gemerkt, denn 3:0 endete die Partie für die BFC Dynamo. Schon nach 9 Minuten war es Rufat Dadaschow, der Rückkehrer aus Gelsenkirchen, mit dem 1:0. Und Stockinger und Suljic legten dann in den zweiten 45 Minuten nach. Und ich hatte das Spiel, das ja auch nicht live übertragen wurde, leider, auch noch keine Highlights gesehen. Dann hatte ich aber einen Social Media Post vom FSV Zwickau gelesen, wo drin stand, dass man, dass die Leistung besser war als das Ergebnis. Und dann habe ich die Highlights gesehen und dann habe ich mich gefragt, wie, ob die Social Media Abteilung des FSV und ich unterschiedliche Spiele gesehen haben. Denn sicherlich ist da noch Luft nach oben und die Mannschaft wird sich einspielen und es wird besser werden. Aber ich fand diesen Auftritt wirklich auch nicht gut. Muss ich jetzt mal sagen. Oder lieg ich jetzt daneben, Luca?
Nein, also ich meine, du musst es in die Relation setzen, du musst es in die Relation setzen, dass Zwickau einen sehr, sehr kleinen Kader hat, der kaum eingespielt ist, der sich völlig neu formiert hat. Auf der anderen Seite kannst du nicht so einen Social Media Post raushauen, ja, Leistung war besser als das Ergebnis, denn das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Der BFC Dynamo war einfach die absolut spielbestimmende Mannschaft. Haben sie ein bisschen mehr Präzision, ganz hier noch wesentlich höher ausgehen. Lehneis mit zwei haarsträubenden Fehlern, sei es beim 1-0 von Dadaschow, wo er sich bei der Ecke völlig verschätzt und neben den Ball greift, oder ich weiß gar nicht, was das war, das war einfach völlig Banane im Endeffekt, wo Dadaschow dann nur noch zum 1-0 einschieben muss. Beim 2-0 wiederum hatte dann nicht so viel Chance, das war einfach eine klasse Aktion von Stockinger, der gegen die Laufrichtung ins kurze Eck einschweißt, wo die Zwickauer Defensive völlig, ja, lethargisch passiv ist und ihm einfach nicht angreift. Da hat er dann wenig Chance und beim 3-0 ist es dann wieder ein Fehler von Lehneis oder so ein Zusammenspiel aus Albert und Lehneis. Albert spielt zurück zu eben jenen Torhüter, der, ich weiß nicht mal, was das war, ob es ein Stoppfehler war oder bei den direkt weiterpassen wollte. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall verspringt er ihn grässlich zu Dadaschow, der zu Suljic rüberlegt und der das 3-0 am Ende markiert. Gespickt zwischen diesen Toren waren noch ein Haufen BFC-Chancen, die, wenn ich sie jetzt alle aufzähle, wir morgen noch hier sitzen. Von Zwickau kam nur sehr wenig. Ich erinnere mich davor an Kufur, der an den Außen, Pfosten schoss, aus sehr, sehr spitzen Winkel, was jetzt aber nicht die Riesenchance war. Und sonst war es das eigentlich. Also, ich habe mir wirklich dieses Spiel angeschaut, ich habe es mir notiert, aber ich habe kaum was vom Zwickau gesehen. Bei aller Liebe, das war nicht viel, was man erwähnen muss, und das möchte ich wirklich erwähnen. Das waren, glaube ich, so die circa 500 mitgereisten Fans aus Zwickau, die mit nach Hohenschönhausen gereist sind und auch trotz der 3-0-Niederlage am Ende ihr Team nicht irgendwie ausgepfiffen oder sonst was haben, sondern weiter gefeiert haben. Muss man auch so machen. Gibt Vereine, bei denen das ganz anders laufen würde. Chapeau an der Stelle. Aber am Ende der BFC, ganz klar der verdiente Sieger.
Der
Ja,
ewige,
Markus.
ja, der ewige
Nein.
Davy Frick, wie Clemmy letzte Woche betitelt hat, das war sein 400. Pflichtspiel, glaube ich, für den FSV Zwickau. Ich meine, sowas gesehen zu haben in den Highlights, dass die Fans ihn auch dafür gefeiert haben. Ja, dass Zwickau jetzt gerade am Anfang noch sehr stolpern wird oder es sehr schwer haben wird, ist ja eh klar. Rico Schmidt hat ja auch gesagt, es geht nur gegen den Abstieg. Wir wollen nicht absteigen. Und ich glaube, der Wortlaut war auch sowas wie: Gebt uns die erste Halbserie Zeit, uns erstmal zu fangen und zu etablieren in der Liga einigermaßen. Aber ich, also natürlich war es keine gute Leistung. Ich will das auch nicht schönreden. Aber sie haben am ersten Spieltag auch einen BFC vor die Nase gesetzt gekriegt. Ich meine, wie unangenehm oder wie in Anführungsstrichen unfair soll der NUFV dir den Rahmenkalender präsentieren? Du hast eine komplett neue Mannschaft. Du brauchst natürlich ewig, bis du genug Spieler überhaupt mal im Kader hast. Du hast eh kein Geld momentan. Wir kennen die Crowdfunding-Aktion vom FSV Zwickau. Und dann musst du nach Berlin reisen. Dafür haben sie es schon okay gemacht. Dass der FSV hier höchstwahrscheinlich die viel schlechtere Mannschaft sein wird, das war ja klar. Aber also, sie hatten dann hin und wieder ihre Gelegenheit. Und wenn man ehrlich ist, zwei der drei Tore, das sind einfach grobe Schnitzer und nicht, weil der BFC die so schön rausspielt. Das soll jetzt nicht dem BFC in Abrede stellen, dass sie die viel bessere Mannschaft waren, dass die Tore auch verdient waren. Aber das war jetzt halt einfach zweimal ein Patzer oder mehr oder minder zweimal ein Torwartpatzer, muss man natürlich auch dazu sehen. Ein Social Media Post des FSV Zwickau habe ich ehrlicherweise nicht gesehen. 3-0 ist am Ende des Tages auch in Ordnung, aber ich habe ehrlicherweise auch schon deutlichere 3-0s gesehen. Auch natürlich vor allem in Relation zu dem gesetzt, was beim FSV Zwickau momentan überhaupt los ist.
Ja, definitiv. Und ich war vorhin so ein wenig verwundert beim Spiel Erfurt Rostock, als du die Unsicherheiten von Hagemose angesprochen hast.
Jetzt, ich muss ja mich hier nicht wiederholen, dass natürlich Leneis hier noch einen schlechteren Job gemacht hat. Vergleichsweise ist
Er
klar.
hatte ein paar Paraden dabei, die waren gut und dann aber auch ganz viele Aktionen, wo er unglaublich unsicher wirkte. Aber auch da nehme ich ihn Schutz. Er ist erst ein paar Tage im Verein. Ich glaube, das wird alles besser werden, wie du es gesagt hast. Aber eine Frage hätte ich da an dich noch. Du meintest jetzt, das ist für Zwickau bitter, dass sie den BFC jetzt am ersten Spieltag mit dieser neuen Mannschaft hingesetzt bekommen haben. Ich würde das, glaube ich, komplett konträr sehen zu dir. Besser jetzt die Mannschaft, so eine Mannschaft bekommen, wo du wahrscheinlich auch irgendwo später in der Saison, einfach weil es dann, selbst wenn Zwickau eingespielt ist, Qualitätsunterschiede gibt, verlieren würdest, als jetzt einen Gegner bekommen, mit dem du, wenn du eingespielt bist, vielleicht dann auf Augenhöhe oder besser bist, wo du jetzt aber vielleicht auch verlierst, weil du noch nicht eingespielt bist.
Willst du am ersten Spieltag als FSV Zwickau lieber beim BFC spielen oder in Eilenburg?
Beim BFC.
In Eilenburg.
Nee.
Finde ich. Ich verstehe deine Argumentation komplett, aber ich glaube, es ist halt auch nicht verkehrt, bei einem, jetzt mal auf Lukas-Tabelle zum Beispiel geblickt, potenziellen, bei der Mannschaft anzutreten, die genauso wie du gegen den Abstieg spielt, was ich jetzt bei Zwickau nicht erwarte. Aber ich glaube, dann ist es trotzdem angenehmer, in Eilenburg zu starten. Das ist halt, und gerade die ersten 3, 4, 5 Wochen, das ist natürlich so krass mit Overreactions komplett zugepflastert. Und wenn du da jetzt so ein Spiel hast beim BFC, du kriegst 3-0 wirklich auf die Nuss, da ist es irgendwo verständlich, dass du da auf die Nuss bekommst und B, ja, also ich würde lieber in Eilenburg spielen, long story short, glaube ich. Oder
Ja,
woanders, muss nicht Eilenburg sein, aber irgendjemand, der auch mit uns drin steht, beim BHK oder sonst wo. Ich will nicht nur auf Eilenburg hier rumhacken.
ich sag mal so, aber wenn du jetzt 3-0 gegen den BFC verlierst, sagst du halt, ja, konnte man nichts anderes machen. Aber wenn du dann nicht eingespielt bist und dann verlierst du gegen beispielsweise Eilenburg, dann ist, glaube ich, die Stimmung noch einen Ticken schlechter. Und dann könnte die
Ja,
Panik mehr anfangen.
klar, auf jeden Fall hast du irgendwo auch recht, natürlich, finde ich auch, dass man sagt, okay, die schweren Gegner am Anfang. Ich habe jetzt bei Zwickau das Programm der nächsten 4, 5, 6 Wochen auch nicht im Kopf, ehrlicherweise. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Es ist halt immer bitter, bei einem potenziellen Aufstiegsaspiranten oder einem der Top-Teams der Liga am ersten Spieltag antreten zu müssen. Klar, wenn du die Bundesliga guckst, irgendein Aufsteiger freut sich, wenn er am ersten Spieltag die Bayern kriegt, weil dann sind sie erstmal weg und dann hast du am 18. und musst den Rest der Saison keine Gedanken machen. Bitter ist es trotzdem, wenn du natürlich dann so einen Brocken vorgesetzt bekommst, damit so einem Ergebnis in die neue Saison starten musst.
Ja, das definitiv. Jetzt haben wir sie schon viel angesprochen, reden wir doch richtig über sie, nämlich über die Eilenburger, die auch parallel ihren Saisonauftakt hatten. Und zwar waren sie zu Gast an der Hohen Küste in Greifswald und damit 3:1 unterlegen am Ende des Tages in einem, ja, das Video wurde als Torfestival betitelt. Das fand ich jetzt etwas überraschend bei 4 Toren. Gut, es gab noch ein irreguläres Tor. Vielleicht haben Sie das mitgezählt. Ich weiß nämlich, wer das mit Sicherheit mitgezählt hat, nämlich Luca. Denn da wurde der Ball zum einzigsten Mal, auch wenn es nicht gezählt hat, von Manasseh Eschel über die Linie gedrückt. Die regulären Treffer wurden erzielt von Benjamina, Egeseder und Kratzer zum 3:0 Pausenstand, der so auch in Ordnung ging. Und Bunge per Elfmeter hat den Anschluss erzielt zum 1:3. Luca, wie hast du denn deinen 15-Tore-Mann gesehen?
Wie habe ich denn meinen 50-Tore-Mann gesehen?
50!
50?
Also,
50
Luke,
wäre schön, Alter. 50 wäre.
du hast gerade
Ich habe
50
eigentlich
gesagt, Luca.
15. Ja, das verschluckt sich manchmal so ein bisschen, mein Gott. Ist halt so ein Justin Eilers-Take. Naja, wie habe ich ihn gesehen? Ich habe ihn auf jeden Fall erstmal so gesehen, dass er relativ wenig getan hat und Benjamina erstmal zu per Kopf zum 1-0 getroffen hat. Nach Flanke. Danach verpasst. Das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Egeseder auch per Kopf das 2-0. Eben jener Egeseder ist es dann, der das 2-0 markiert. Nach toller, wirklich sehr, sehr schöner Aktion von Weiland, der an der Strafraumgrenze, sage ich mal, erst so ein bisschen den Ball die ganze Zeit hält. Ich weiß, wie er vorbeikommen soll. Und ich glaube, es war Vogel. Die sind dann aber gekonnt überspielt in die Mitte gibt, wo Egeseder nur noch den Ball, naja, nicht einschieben muss, aber, sage ich mal, ziemlich leichtes Spiel hat, weil er auch relativ viel Raum hat. Ja, und dann ist es meine Eilenburger Situation, denn Jakubow hat ein Missverständnis mit einem eigenen Mitspieler, woraufhin Bunge an den Ball kommt, der ihn sich, sag ich mal, holt, erpresst, wie auch immer. Jakubow ist aber der auch schon in Chemnitz war, nämlich auf der Linie mit 1 gegen 1 hat ein toller Torhüter, hält das überragend. Ja, und dann ist es, sage ich mal, die Vorentscheidung. Kratzer hat sehr, sehr viel Rasen vor sich nach einem wunderschönen Steilpass aus der fast eigenen Hälfte. Eilenburg halt noch nicht ganz angekommen in der Liga zu dem Zeitpunkt. Das hast du gemerkt. Super viel Rasen vor sich gehabt, sprintet. Und dann vorm Tor ist er dann, sage ich mal, relativ unbedrängt, schießt über den Innenpfosten das 3-0, ein über den kurzen Pfosten. Und das ist eigentlich schon vorher fast die Vorentscheidung. Danach ist es dann Eilenburg, weil der Greifswald auch so ein bisschen zurückschaltet. Was ja verständlich ist, du führst 3-0 zur Halbzeit gegen den Aufsteiger. Da ist nicht mehr viel zu erwarten. Jakubow schaltet trotzdem nicht zurück. Luis und Bunge scheitern jeweils an ihm. Das hätte durchaus da schon mal der Anschluss oder der Ehrentreffer sein können. Den gibt es dann aber ein paar Minuten später, nachdem Eilenburg einen Elfmeter zugesprochen kriegt. Der Greifswalder Verteidiger, ich glaube, es war Adebole, nicht sicher, der super unnötig da reingeht und den Elfmeter verschuldet. Gibt's gar nichts zu diskutieren. Bunge ohne Probleme zum 3-1. Ja, und dann ist es nochmal der Neuzugang aus eben vorhin angesprochenen Zwickau gekommenen Chosun? Haut das hin? Aus der Distanz, der den Ball ins Lattenkreuz nagelt. Und damit war das Spiel eigentlich auch im Großen und Ganzen rum. Greifswald gewinnt durchaus verdient mit 3-1 gegen Eilenburg und Eilenburg auf der anderen Seite zwar offensiv sehr, sehr ungefährlich, der Halbzeit, zweiten Halbzeit aber durchaus verbessert. Es hat schon schlechtere Mannschaften gegeben. Grüße ins Westend nach Berlin.
Der heißt doch, also ich hätte jetzt Koskune ausgesprochen und
Ich
nicht
glaube, aber
Chosen.
auf Ostsport wurde Chosen ausgesprochen. Ich glaube, das K bleibt
Chosen.
stumm.
Also
Toskun?
der zweite
Ja,
Scherchi,
ey.
Scherchi, also es war
Ey.
alles, wie du einen ausspricht.
Also ich meine, wenn mein Lieblingskommentator Clement Toskun sagt, dann würde ich mal Toskun tippen.
Okay, dann Treffen uns in der Mitte. Gut, Luca, dass du Spieler nicht aussprechen kannst, das hören wir immer im Namen Siané. Das wissen wir ja.
Ich habe den, ganz ehrlich, hätte ich vor einen Lock machen können, dann hätte ich ihn auch wieder sehr näher ausgesprochen, sage ich dir ehrlich. Das ist mir auch, weißt du, da
Ist
kann
so.
sich ein gewisser Herr aus Leutsch noch so sehr drüber aufregen, das ist
Das
mir
macht
ja so
nicht nur er.
egal.
Das macht nicht nur er. In unserem Gruppenchat, in dem du nicht drin bist, sagen wir das alle über dich.
Ach, natürlich, ja, wird wieder hinter meinem Rücken. Das ist wieder wie wir alle über Klemmes Rücken lästern. Alles klar.
Ja, wir lästern alle übereinander. Ist doch schön.
Ja, ist doch
Lästern würde
super.
ich aber gar nicht so sehr über Eilenburg, ehrlicherweise. Klar, die erste Halbzeit sah nicht gut aus. Greifswald ist dann, wie ich, also ich war ehrlich überrascht, wie viele Leute Greifswald, so sagen wir mal, in den Top 6, 7 sehen. War ich ehrlicherweise überrascht. Auch so, was ich dann, es gab ja einen Kicker, dann das große Trainerinterview, wo jeder Trainer der Regionalliga und Ostvereine mal seine Favoriten nennen sollte. Und ich war ehrlicherweise überrascht, wie oft Greifswald genannt wurde, weil man hat es vor 2 Wochen gehört, ich bin da sehr niedrig. Gut, messen wir es jetzt mal daran, hat sich Eilenburg natürlich, die erste Halbzeit war absolut schlecht und da war das Spiel fast gelaufen, aber dennoch ganz gut aus der Affäre gezogen. Zumindest so gut aus der Affäre gezogen, dass sie ein positives Gefühl mitnehmen können. Also da kann man so ein bisschen die ganz kleine Euphoriewelle reiten, weil man sagt, wir haben eine gute zweite Halbzeit gespielt. Mit ein bisschen Glück machen wir noch das 2 zu 3 vielleicht. Oder schießen generell zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Und dann schnuppern wir nochmal dran. Also Eilenburg hat sich ja wirklich ganz gut verkauft. Vielleicht besser, als viele gedacht haben. Jetzt mal abgesehen vom Lars Fuchs Trainermalus, der scheinbar doch nicht stattgefunden hat, Luca. Aber Eilenburg hat das ganz gut gemacht. Andererseits Greifswald natürlich auch verständlich. Wenn du 3 zu 0 zur Halbzeit führst und es ist wirklich relativ unbesorgt gewesen, der gesamte Spielverlauf, mit Ausnahme der einen Situation von Jakubow, die du schon beschrieben hast, dann kannst du auch mal einen Gang rausnehmen. Dennoch hatten sie natürlich auch die Chance, noch ein weiteres Tor zu erzielen. Also ich glaube, auf beiden Seiten kann man da auf jeden Fall mit erhobenem Haupt aus dem Spiel rausgehen.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass der Lars Fuchs Trainermalus nicht ganz so gekachelt hat, wie ich es angesprochen hatte. Nein, ist nicht enttäuscht. Ich gebe dir aber an sich schon recht. Eilenburg ist halt am Ende ein Aufsteiger. Das wird sich über die Saison vielleicht noch, sag ich mal, einen Ticken verbessern. Gerade weil sie ja nur Oberliga-erfahrene Spieler im Kader haben, gespickt mit ein, zwei, vielleicht mal zu ein paar Einsätzen gekommenen in der Regionalliga.
Ja, das definitiv. Sie haben sich ja schon vor 2 Jahren ganz relativ teuer verkauft und sind dann nur aufgrund des BFCs abgestiegen, aufgrund deren Niederlage gegen Oldenburg in Relegationsspielen. Also, wer weiß, dieses Jahr sind die Chancen auf den Klassenerhalt ja auf jeden Fall gegeben. Durch den Fixaufsteiger fällt ja diese Eventualität weg. Von daher ja, stehen die Chancen für die kleinen Vereine ganz gut. Eine Stunde nach Greifswald und Eilenburg trafen dann noch zwei etwas größere Vereine aufeinander, nämlich der Chemnitzer FC und der FC Carl Zeiss Jena duellierten sich. Und ja, Tore gab es zwei zu sehen, denn die stehen ja da im Stadion an der Gellertstraße, aber gefallen ist keins, denn das
Wir waren auch
war.
nicht in Madrid. Du fängst mit dem Scheibenkleister hier an. Und sorry, also den habe ich jetzt so zu Ende gebracht.
Ja, ist ja okay. Aber. Warum hat denn beispielsweise Elias Löder die Riesenchance für den FCC nicht zu Ende gebracht?
Ja, ich war jetzt nicht so oft in der Kabine, aber vielleicht mag er Benjamin Zank einfach nicht. Nein, keine Ahnung. Also die Szene, auf die du natürlich ansprichst, ist dann in der 90. 90 plus 1, als Löder nach einem, ich glaube, Eckball war es, der Chemnitzer den Ball hat, aus der eigenen Hälfte rausrennt, in einem 2 gegen 1 ist, den Abspielmoment zum ersten Mal verpasst, zum zweiten Mal verpasst, dann ist es eine 2 gegen 2 Situation. Dann wird ihm der Ball abgenommen, er fällt hin. Es war kein Foul und Aik Gallay sagt, naja, es sind ja auch schon über 80 Minuten gespielt. Nur doof, dass Löder erst in der, ich glaube, lass mich doch mal nachgucken, dass ich hier nichts Falsches erzählt, der in der 71. Minute eingewechselt wurde. Was das 1-0 für Jena hätte sein müssen, wenn er den Ball auf Zank legt, der dann ungefähr 10, 15 Meter vorm Tor freistehend gewesen wäre, vor Wunsch. Aber da sind wir ja schon sehr weit im Spiel hinten dran. Gerade am Anfang fand ich, dass Jena ganz gut reingekommen ist. Also die ersten 15, 15 Minuten, bis Kempf so die erste Gelegenheit hatte, sah das ziemlich gut aus von Jena. Da gab es natürlich wieder mal einen Freistoß von Lukas Lemmel, der letzte Saison ja auch viele Freistoßtore gemacht hat. Aber so nach 10, 15 Minuten, die dann doch durchaus dominant waren, gab es die erste Gelegenheit für Chemnitz, als Schreiber den Ball von links flachen Strafraum bringt und Mensah einfach aus zentraler Position nicht treffen kann. Und es war schon so das erste Ausrufezeichen, wo ich dachte, okay, Jena, letzte Saison, beste Abwehr der Liga, sehr lethargisch verteidigt. Und das ging dann auch so weiter, weil dann hat Chemnitz so langsam angefangen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Auf jener Seite hat man einfach nicht geschafft, irgendjemanden offensiv aktiv einzubinden. Also der auffälligste war noch Joel Richter. Das war, ich glaube, die 25. Minute ungefähr, als er dann den Ball zugespielt bekommt und ein Wunsch, der, das muss ich auch sagen, wenn ich hier schon andere Torhüter kritisiere, sehr unsicher zeitweise wirkte, den Ball gut pariert. Und dann kam von Jena gerade in der Halbzeit 1 nicht mehr viel und kurz vor vom Halbzeitpfiff, vom Pausentee, gab es nochmal die Riesengelegenheit für Chemnitz, als Kevin Kuntz den Ball gerade noch auf der Linie, knapp vor der Linie retten kann. Und dann kann sich Jena schon fast glücklich schätzen, dass sie da nicht in Chemnitz mit einem 0 zu 1 in die Pause gehen. Wir wissen ja, Jena in Chemnitz, ich sage es öfter, das sieht nie gut aus in der Halbzeit 2. Es sah jetzt auch nicht so viel besser aus. Also Chemnitz hat jetzt nicht die hundertprozentigen Gelegenheiten. Und mit Abstrichen, so von der, ich sag mal, ungefähr 65. bis 80. Minute kam von Jena auch nicht sonderlich viel. Viel rausgesprungen ist da auch nicht. Zank hatte mal ein, zwei Situationen, wo sich schön durchgesetzt hat und den Ball dann den richtigen Moment zum Abspiel gehabt hat, aber der Pass nicht gut genug kam, beispielsweise. Aber am Ende des Tages steht dann höchstwahrscheinlich oder meinen Augen verdientes Unentschieden, verdientes 0 zu 0, bei dem Jena noch eher die etwas glücklichere Mannschaft war. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, wir reiten alle über Chemnitz rum und jetzt nicht nur sportlich gesehen, sondern auch, man sagt ja generell, ja, Chemnitz, so, der Verein ist ein bisschen tot, gerade was die Fans angeht. Wir haben jetzt 1300 Dauerkarten verkauft. Letztes Jahr waren es knapp 500. Da waren über 6000 Leute im Stadion, ich glaube knapp über 1000 aus Jena. Das ist schon respektabel und da muss ich auch mal meinen virtuellen Hut jetzt vorziehen. Das in Chemnitz, trotz des Riesenumbruchs und trotz dessen, dass sie mit dem Aufstieg höchstwahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nichts zu tun haben werden, so eine Euphorie entstanden ist in den letzten Wochen. Das finde ich wirklich bemerkenswert und da ziehe ich meinen Hut vor. Ja.
Ja, Klemme, willst du dazu noch was sagen? Ich glaube, ich gehe groß und ganz mit unserem Thüringen-Experten mit.
Ja, ich bin da auch völlig bei Markus. Ich würde auch sagen, wenn jemand näher dran war am Sieg, dann tendenziell tatsächlich noch die Chemnitzer.
Ich habe noch zwei kleine Punkte, ganz schnell.
Ja.
Zweimal gute Besserung. Einmal Christian Tiffert, gebrochene Nase durch einen Schiri-Assistenten. Auch stark. Und Justin Petermann, der sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen hat und damit ausfallen wird. Ich glaube, das sind meistens so 6 bis 8 Wochen. Wahrscheinlich eher so 10, bis er wirklich wieder richtig fit ist. Gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall. Und dann Shaun Mensah. Ich hoffe, dass er seinen Schuh wieder gefunden hat. Und ich muss auch noch dazu sagen, dann im gleichen Atemzug, an alle, die da irgendwie wegen Shaun Mensah angekommen sind und angefangen haben, ihn rassistisch zu beleidigen, verpisst euch. Gehört einfach nicht zum Fußball, gehört nirgendwo in unserer Gesellschaft hin. Ich habe es heute erst gesehen durch einen Social Media Post der Chemnitzer, den Lena dann retweetet hat. Verpisst euch.
Völlig richtige Aussage, nur kleine Korrektur von meiner Seite. Es war Stefan Mensah,
Ach, Stefan, ja, ich
denn
habe, ja, sorry, my bad. Ist mir gerade auch
Shaun Mensah
aufgefallen.
hat am Sonntag gespielt.
Ja, der spielt woanders. Ja, sorry, my bad. My bad, ja, stimmt.
Ist aber im Endeffekt auch egal, keiner von beiden oder irgendwer anders sollte solche Worte hören, weil, wie gesagt, das braucht niemand, das hat Markus völlig richtig gesagt. Aber Shaun Mensah, der war am Sonntag unterwegs mit Viktoria Berlin und war da der überragende Mann für sein Team beim Überraschungserfolg gegen Energie Cottbus. 2 zu 1 hieß es am Ende. Und Luca, im Endeffekt geht's doch genau los wie in der Meistersaison des Vorjahrs, wenn man mal ganz ehrlich ist. Denn wenn man sich das jetzt mal komplett anguckt, hat Energie Cottbus in der vergangenen Saison am ersten Spieltag eine Niederlage erleiden müssen in Berlin gegen die VSG Altklinike und dabei sein Torwart verloren. Und jetzt gibt es am ersten Spieltag eine Niederlage in Berlin, diesmal bei Viktoria. Und Elias Bethke musste leider ausgewechselt werden, denn er hat, wenn ich jetzt nicht mich völlig täusche, war das sogar Mensah, der ihn da völlig aus Versehen in einem Laufduell, als Bethke rauskommt, mit dem Knie am Kopf trifft. Bethke war dann wohl auch erstmal ohnmächtig und musste ausgewechselt werden. Er hat eine Gehirnerschütterung, Bluterguss, ist über Nacht im Krankenhaus geblieben. Da natürlich auch beste Genesungswünsche an Elias Bethke an der Stelle. Und Sebald kam dann rein, aber er war jetzt sicher nicht der Hauptschuldige, dass Energie den Saisonstart erneut in den Sand gesetzt hat.
Ja, bevor ich irgendwelche Dinge zum Spiel sage, möchte ich erstmal zum einen natürlich auch gute Besserung an die mittlerweile nominelle Nummer 1 Elias Bethke ausrichten, denn das sah schon echt übel aus, das war richtig besorgniserregend. Ich bin mir erst auch erstmal das Herz in die Hose gerutscht, als ich den Jungen da liegen sehen habe. Ich glaube, bewusst, das war er auf jeden Fall, dass ich versucht aufzusitzen und es direkt wieder zusammenklappt, also. Sah definitiv echt übel aus. Zum anderen möchte ich sagen, ja, ich habe, das möchte ich hier mal kurz aus Markus und meinen Nachrichten leaken. Ich habe vor, ich glaube, das war ein, zwei Monate schon, ja, da gab es den Spielplan noch gar nicht. Ein, zwei Monate, Moment mal, da, vor einem Monat circa, da gab es den Spielplan noch gar nicht. Da hat der Energie ein, zwei gute Transfers getätigt. Ich habe mich ein bisschen drüber gefreut und hab unter anderem aber geschrieben, ja, es ist wahr, ich lasse mich hypen, nur um nach einem 0-2 bei der VSG Altklinike am ersten Spieltag das Ziel Klassenerhalt auszurufen. Letzteres tue ich nicht, aber es war mal wieder klar, dass Energie am ersten Spieltag bei einem Berliner Verein auswärts rutschen geht. Das ist mal wieder passiert und das ist völlig verdient. Zum Spiel, um jetzt mal vom Bethke nach dieser ganzen Bethke-Situation mal wegzukommen. Zum Spiel gibt es schon einiges zu sagen. Energie. Hast du angemerkt, dass die am Automatismen, die eigentlich da sein sollten, da die Großteil der Mannschaft einfach da geblieben ist, mal überhaupt nicht da waren? Die Dreierkette, mit der man so ungefähr die ersten 30, 35 Minuten gespielt hat, hat mal so gar nicht gefruchtet. Da hat absolut überhaupt nichts funktioniert. Die einzigen Dinge, die mal kamen, waren zum Beispiel in Hildebrand nach einer Ecke. Nach Ecken wurde es immer mal wieder gefährlich, aber nichts Zwingendes, beziehungsweise nichts ins Tor. Auf der anderen Seite war es mal Günay per Kopf, der Sebald den Eingewechselten dann mal prüft, aber auch da nicht gefährlich. Ja, und dann ist es, fällt auch schon das 1-0 für Viktoria, das so dilettantisch ist, dass ich mich bodenlos drüber aufgeregt habe. Borgmann mit einem, ja, ich muss mal sagen, super schlechten Einwurf zu Hildebrand. Der lässt sich von Jedirim mal wieder in die Cottbuser Jugend versetzen. Wird überlupft, Jedirim dann im 1 gegen 1 gegen Sebald, bleibt der kalt, schießt das 1-0. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, Energie im Aufbau, in der Spielgestaltung, da hat nichts gepasst, da hat einfach nichts funktioniert. Viktoria, da brauche ich jetzt auch nicht das irgendwie schönreden, das ist irgendwo verdient gewesen. Ist einfach richtig schlecht gewesen, die ganze erste Halbzeit über. Es hat dann erst wirklich die letzten Minuten ein bisschen besser funktioniert, als man dann umgestellt hat. Auf die Viererkette wieder, aber es war trotzdem einfach bodenlos zur Halbzeit. Kamen dann drei Wechsel in Form von Heike, Okopenko und ja, das müsste man jetzt wissen natürlich.
Öster Hellweg.
Dankeschön, Dankeschön. Ich bin partout nicht drauf gekommen, Dankeschön. Ja, das hat dann, sage ich mal, wirklich ein bisschen mehr Schwung reingebracht. Cottbus in Folge besser. Heike wahrscheinlich in dem Spiel wirklich der Mann des Spiels gewesen, der Aktivposten, das hat er auch direkt mal gezeigt. nachdem Schalke mit einer Riesenchance gegen Kinzig ist und dann dem scheitert, nachdem Thiele auf ihn spielt, im 1 gegen 1, Kinzig dann überragend. Aus derselben Situation folgt dann noch ein Distanzschuss von Putze, auch sehr, sehr gefährlich. Auch hier wieder Kinzig sehr, sehr gut. Hält da die Führung. Und in Folge ist es dann eben jener Mensa, nur der Viktoria Jenser. Mensa, Jenser, jetzt geht's auch
Ja,
schon los.
jener Mensa, also fast wirklich,
Jetzt
danke,
geht's
danke.
los, jetzt geht's
Ich
los.
entschuldige mich hier nochmal offiziell bei Stefan Mensa, dass ich das gerade komplett gebutschert habe. Mach weiter.
Ja, jetzt hat er mich völlig fertig gemacht, der Herr Markus. Nee, in Folge ist es Mensa und das muss man auch wieder sagen. Das Abwehrverhalten ist eine einzige Katastrophe. Es sind irgendwie alle 3 bis 4 Abwehrspieler bei einem. Der Viktoria-Spieler, bitte, den Namen habe ich mir jetzt leider nicht notiert, muss da nur einen langen Ball rüber auf Mensa schlagen. Der ist völlig frei durch, hat mehr Feld vor sich, als manch einer je in seinem Leben gesehen hat. Läuft frei durch auf Sebert zu und schiebt das ganz locker ein. Sebert ohne jede Chance. Das Abwehrverhalten einfach eine Katastrophe. Das darf dir nicht passieren. Gerade bei dieser nominellen Abwehr, die letzte Saison noch eine deiner Prunkstücke war, die du zusammengehalten hast. Völlig, völlig, muss man einfach sagen, schlecht. Ja, aber Energie danach trotzdem weiter bemüht und dann ist es ein Handelfmeter für Cottbus. Den Hildebrand verwandelt zum 2-1. Handelfmeter gibt es nichts zu diskutieren. Das Einzige, worüber man da reden kann, ist, dass direkt abgepfiffen wurde und obwohl Timmy Thiele den eigentlich direkt zum 2-1 ins Tor geschweißt hat, da war der Schiedsrichter mal wieder klassisch praktisch ein bisschen zu früh an der Pfeife. Aber andererseits soll es mir recht sein, der Elfmeter war dann drin. Ja, Thema Timmy Thiele. Der ist es dann, der das 2-2 machen muss. Nachdem Heike rüberlegt auf Thiele, der völlig frei vorm Tor ist und ja, wie schon die ganze letzte Rückrunde und auch das ganze Spiel eigentlich ein einziger Totalausfall. Thiele rutscht ständig über den Lappen, über den Schlappen und rutscht irgendwie so halb weg. Schießt am Tor vorbei jetzt ins Tor, verpasst das 2-2. Kurz vor Abpfiff in der langen Nachspielzeit ist es dann nochmal Österhellweg mit Freistoß am Tor vorbei. Am Ende steht ein durchaus ja, verdienter, möchte ich es jetzt nicht sagen, aber es ist schon, man kann es rechtfertigen, dass Viktoria hier 2-1 gewinnt. Energie überraschend, wirklich schwach, Abwehrverhalten katastrophal, Grundlage haben gefehlt. Da ist noch einiges an Arbeit vor Pele Wollitz, der nach dem Spiel natürlich, wie man ihn kennt, überhaupt nicht zufrieden war. Aber man darf es nicht überdramatisieren, denn auch letzte Saison verlor man in einem grausigen Spiel gegen Altklinike 2-0 und wurde am Ende trotzdem Meister. Ob das jetzt unbedingt so ein Omen ist, lasse ich mal dahingestellt, aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht paniken und hier jeden in Grund und Boden reden, außer Timmy Thiele.
Ja, wie
Und
du
das verstehe ich
panikst
nicht
nicht.
ganz.
Langweilig. Was?
Langweilig und ich verstehe es nicht ganz. Okay, Klemme, erzähl.
Also du kritisierst jetzt Timmy Thiele
Korrekt.
hier aufs Schärfste.
Ja.
Also Timmy Thiele hat ein Tor erzielt, was ihm abgepfiffen wurde.
Ja, weil vorher Hand eben gespielt wurde.
Ja, also wo ich sagen muss, könnte man tendenziell eigentlich weiterspielen lassen der Szene, wäre,
Vollkommen
glaube
zu
ich.
Recht abgepfiffen. Wollen wir kurz darüber reden?
Ja,
Ich finde es
gern.
auch zu Recht.
Weil
Ich
ich finde
möchte
es
auch zu.
voll. Der Schiedsrichter pfeift es ab, bevor Thiele da den Schuss setzt und nicht, wer als Thiele den Schuss gesetzt hat und der Ball gerade auf dem Weg ins Tor ist. Also ich finde es vollkommen fein, dass er das abpfeift, dass er das direkt pfeift. Ich weiß gar nicht, also klar, in dem Moment regt sich die Cottbusser aus, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall, aber ich finde es gut, dass der Schiedsrichter dann auch direkt so stringent entschieden hat und nicht erst im Schuss oder wenn der Ball dann schon in der Bewegung ist, sich dazu entscheidet zu pfeifen, sondern der Pfiff kam ganz klar, bevor Thiele da den Ball schießt, zum vermeintlichen 1-2, dass er dann, ich glaube, Hildebrand war es, per Elfmeter erzielt hat. Vollkommen fein. Darüber wird sich jetzt auch niemand mehr aufregen, aber wenn der selbst in der Elfmeter dann nicht reingeht, ist bitter, klar. Ich verstehe die Fans, wenn es sie dann abfuckt, aber vollkommen richtig so gepfiffen in meinen Augen.
Okay, für mich war das einfach so knapp,
Base.
wo ich sage, man kann auch den Vorteil laufen lassen in dem Moment.
Ein Vorteil bei Handspiel im Strafraum. Also wir sind bei Handspiel eh immer schon so auf so einer marginalen Linie unterwegs, wo niemand mehr weiß, ist es ein Handspiel, ist es kein Handspiel. Und dann das Ding laufen zu lassen. Und was machen wir, wenn der Schuss dann daneben geht? Oder an Pfosten geht? Dann pfeift er trotzdem noch Elfmeter.
Ja, du hast mich ja überzeugt.
Danke. Mehr wollte ich gar nicht hören. Warte mal.
Jetzt ja, willst du doch immer nur. Wolltest du jemals was anderes hören?
So, auf
Aber
jeden Fall
jetzt,
Klemme.
nein.
Auf jeden Fall Thema Timmy Thiele. Also er hat ein Tor geschossen, was ihm abgepfiffen wurde. Also ist er ja quasi wie meiner See Eschell. Also ist Timmy Thiele für dich ein 50-Tore-Stürmer?
Boah, das ist eine Beleidigung für Timmi Thiele. Das ist wirklich, für Manus Seychelles, Entschuldigung. Aller Liebe. Ich möchte auf jeden Fall mal kurz betonen, das ist an sich, die ganze Mannschaft war nicht gut. Auch ein Axel Borgmann war nicht gut, den ich über alles schätze. Ein Hildebrand war nicht gut. Bei Timmi Thiele ist es nun mal aber so, den hast du in der Rückrunde als Heilsbringer geholt. Klar, du hast von Anfang gesagt, das braucht ein bisschen, der kommt ohne Spielpraxis. Jetzt ist er aber seit einem halben Jahr in Cottbus, hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, alles drum und dran, spielt ganz, das muss man so sagen, einfach schlecht, spielt nicht erwartungsgemäß, lässt die dicksten Chancen liegen, das war auch letzte Saison schon so in der Rückrunde, kolportiert, verdient er wahrscheinlich mit am meisten aus dem Kader. Hat aber ehrlicherweise, wenn ich mir die Leistungen eines Tim Heike ansehe, und je nachdem, welcher Stürmer jetzt, so wird gerüchtet, in der kommenden Woche kommen könnte, wird er wahrscheinlich einfach, wenn es nach der Leistung geht, einfach nicht mehr drin spielen. Klar, ein Pele Wollitz sagt immer wieder, ja, er leistet einen wichtigen Anteil fürs Spiel, macht Bälle fest und so weiter. Das ist alles schön und gut. Ein Stürmer wird aber am Ende danach bewertet und auch bezahlt, dass er Tore schießt. Und Timmy Thiele ist ehrlicherweise bisher vor dem Tor, einfach nicht gut. Ich möchte jetzt, muss man einfach so klar sagen, das ist einfach nicht gut genug. Und bisher hat er für mich in der ganzen letzten Saison, in diesem Spiel, hat er für mich einfach nichts gezeigt, was rechtfertigt, dass der Mann von Anfang an spielt. Nochmal, die ganze Mannschaft war jetzt an dem Spiel schlecht. Das war eine Katastrophenleistung von jedermann. Nichtsdestotrotz, ist er halt einfach, sage ich mal, so ein gesonderter Fall, weil er einfach schon letzte Saison so bodenlos schon nicht gut war, sage ich mal.
Was ich mich bei solchen Spielen immer frage, ist, wie sehr beschäftigt ist eine Mannschaft wirklich? Und wenn es so im Hinterkopf ist, dass die etatmäßige Nummer 1 ausgewechselt werden muss, weil Fun Fact, am ersten Spieltag letzte Saison war es ja dann auch Sebald, der raus musste und Bethke kam dann rein. Wie sehr beschäftigt einen das, auch wenn man es vielleicht nicht so ganz wahrhaben möchte? Ich will hier keine Ausreden suchen oder so, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das zumindest bei der Abwehrreihe auch ein paar Gedanken hinterlässt, auch wenn Sebald natürlich wahrscheinlich einer der besten oder mindestens einer der besseren zweiten Torhüter oder Torhüter aus der zweiten Garde in der Liga ist. Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir dann auf jeden Fall stelle.
Ich habe es auch überlegt und ich bin auch der Meinung, dass es einen gewissen, auf jeden Fall irgendwo eine gewisse Rolle spielt. Es ist mir aber zu einfach, du sagst es ja selber, es soll keine Ausrede sein und das möchte ich auch sagen, es ist keine Ausrede und das darfst du auch nicht überbewerten. Ein eben angesprochener und kritisierter Timmy Thiele hat auch nach dem Spiel gesagt, klar sind wir alle mit dem Kopf bei Elias. Klar ist das so und das war ein riesiger Schockmoment für alle. Du musst es trotzdem abschütteln, musst trotzdem dein Ding weiter durchziehen. Das darf dir in der Form trotzdem nicht passieren. Auch wenn es natürlich eine Rolle spielt, da brauchen wir nicht drüber reden. Das macht was mit einem, wenn dein Mitspieler, jetzt mal abgesehen von seiner Rolle im Kader, sondern einfach dein Mitspieler, ein junger Kerl, da so am Boden liegt, bewusstlos ist zwischenzeitlich und da so am Kopf getroffen wird vom Knie. Das macht natürlich was mit dir. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Ich denke auch, das ist der Punkt, da geht es wirklich nicht um sportliche Qualität, sondern eben darum, dass dein Mitspieler da verletzt ist und das wirklich übel aussah im ersten Moment und du da verunsichert bist. Aber schließen wir das Spiel vielleicht mit einer schönen Geschichte ab, nämlich Mete Han Yildirim, der das 1 zu 0 für Viktoria erzielt hat. Hat also direkt bei seinem ersten Einsatz im Herrenbereich getroffen. Und das gibt es, glaube ich, gar nicht so oft, dass jemand bei seinem ersten Spiel im Herrenbereich trifft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es es jemals gab. Oder sicher gab es das schon mal. Aber auf dem Level, dass ein Spieler im Herrenbereich sein allererstes Spiel macht und gleich 4 Tore in einem Spiel erzielt. Aber genau das ist am Sonntagnachmittag passiert im Werner Seelenbinder Stadion zu Luckenwalde, als der FSV 63 den BAK mal nach allen Regeln der Kunst mit 6 zu 0 demontierte und Jordan Winter 4 Tore erzielte mit den Treffern zum 1-0, 2-0, 5-0 und 6-0. Dazu kamen noch Tore von Geisler und von Janen. Und so endete die Partie dann mit 6:0 und das auch absolut verdient. Der BRK hatte zwei einzelne Vorstöße, aber in den Highlights von Ostsport wurde immer wieder gesagt, dass man gar nicht alle Chancen von Luckenwalde gezeigt hat, weil da einfach bei diesem komplett runderneuerten BRK noch gar nichts zusammenlief. Und ja, wenn wir auf den Kader vom BRK schauen, da sind nicht viele geblieben. Yamada ist geblieben, Rogero ist geblieben, die waren auch beide mit dabei. Und dann ist auch Luis Zwick geblieben. Der hat seinen Vertrag verlängert und war auch im Kader am Sonntag. Er saß allerdings auf der Bank. Ich habe auch den Spielberichtsbogen gesehen, weil der FSV Luckenwalde einfach den postet, statt eine Grafik zu machen. Auch da saß er auf der Bank. Und dann frage ich mich wirklich, ja, Kommentatoren werden oft und viel kritisiert. Und das ist auch wahrscheinlich manchmal ein bisschen hart. Aber in dem Fall frage ich mich, wie schafft man es als Kommentator konsequent den Spieler zu verwechseln? Siebenmal wird der Torwart Luis Zwick genannt. Dabei war Kilian Schubert im Tor. Es gab Szenen in den Highlights, wo man auf der Hintertorkamera erkennen kann, dass Schubert auf dem BRK-Trikot steht. Man muss sich doch nur die Aufstellung anschauen und sieht das. In dem Fall fällt das vielleicht nicht so vielen auf. Aber stellt euch mal vor, Bayern München spielt, Jan Sommer steht noch im Tor, weil Neuer noch verletzt ist und Wolf Fuß nennt Jan Sommer 90 Minuten konsequent Manuel Neuer, was dann los wäre. Also sowas darf einfach nicht passieren. Das wirkt einfach super unprofessionell. Kann ich nicht anders sagen. Aber besonders professionell wirkte das, was der BRK da fabriziert hat, ehrlicherweise auch nicht. Also Michael Braun war auch nicht rundum zufrieden mit der Leistung, denn es war ihnen einfach viel zu leicht gemacht und wahrscheinlich wenn die da noch ein bisschen kaltschnäuziger vom Tor sind, dann kann das, wenn es blöd läuft, sogar zweistellig ausgehen.
Ja, absolut. Das war bodenlos. Bevor ich aber zu einem Spiel komme, habe ich auch hier wieder ein bisschen was rausgekramt aus der, sag ich mal, Phase der Pause. Und zwar möchte ich hier einmal ganz kurz Sport im Osten zitieren, die am 9. Juli titelten Dunkle Wolken über Regionalligist Berliner AK. Aufgrund dessen, dass 20 Spieler weg waren, der Präsident und Geldgeber weg war, sowie Trainer Völkan Uluç in die belgische vierte Liga abgehauen ist. Und es somit 3 Wochen vor dem damaligen Zeitpunkt aus eben Saisonstart nicht gut aussah, woraufhin der Berliner AK etwas unglücklich in den Instagram-Kommentaren war und meinte, also hier scheint die Sonne, nach dem Chemnitzer FC ist also der Berliner AK im Sommerloch dran. Daraufhin gab es so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen Schlagabtausch zwischen dem Sport im Osten und Berliner AK, Social Media und Manager in den Kommentaren. Ja, also sagen wir es mal so, ob die Sonne jetzt noch so scheint nach dem 6:0, sei jetzt mal dahingestellt. Zitiere hier gerne aus der letzten Saison den ehemaligen Trainer Völkan Uluç und spreche von einer Beerdigung erster Klasse. Denn das war es. Es war einfach wirklich eine ganz, ganz üble Partie. Winter ist es innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube noch 2 Minuten waren es, wo er nach einem schönen Pass schon das 1-0 erzielt, Himmel, Herrgott. Dann ist es Vierling, der an den Pfosten schießt. Dann ist es mal einer, das muss man auch erwähnen, Rogero, das Eigengewächs, der aus der Distanz übers Tor den Ball knüppelt. Dann ist es Butendeich, der frei vor Schubert auftaucht, der klasse hält. Dann ist es Winter, der den Abpraller von Maric verwerten kann zum 2-0. Auch hielt er eine katastrophale Abwehrleistung. Das ist einfach völlig frei. Thema völlig frei. Geisler völlig frei im Strafraum mit dem 3-0. Dann ist es eine Ecke von Luckenwalde. Vlad zirkelt den Ball an den kurzen Pfosten. Janen einfach auch hier wieder. Einfach nicht bedrängt großartig. 4-0. Dann ist es Winter gegen Schubert. Schubert kann den Ball auch noch in die Latte lenken. Dann ist es Winter mit dem Hattrick. Schubert hat keine Chance. Dahlke mit einer schönen Flanke, Winter mit einem 3-0, auch hier wieder völlig frei. Die BRK-Verteidiger waren anscheinend noch irgendwie auf den Malediven, ich weiß es nicht. Koch nochmal mit einer nach einer Hereingabe knapp am Tor vorbei. Und am Ende steht eine Beerdigung erster Klasse. Der BRK, also ich meine, wahrscheinlich war er der BRK im Sommerloch, so wie es aussah. Ganz ehrlich, das war eine Katastrophe. Hätte Schubert oder wie manch einer ihn auch gern nennt, Zwick, nicht teilweise wirklich sehr, sehr gut gehalten und den BRK, sage ich mal, im Spiel gehalten, kannst du nicht sagen, sage ich mal, noch ein bisschen noch von der Zweistelligkeit gerettet, dann wäre es eben zweistellig geworden. Würde Luckenwalde auch nicht ihr ganzen Alu-Treffer. Das ist bodenlos gewesen, wirklich. Ich habe dieses Spiel gesehen, ich war fasziniert, wie schlecht man sein kann und ich bin mittlerweile mehr denn je überzeugt, sollte da nicht großartig was passieren, noch irgendwie eine großartige Entwicklung stattfinden oder sonst was, dann geht mein Tabellen-18er definitiv auf. Also bei aller Liebe, das war eine katastrophale Leistung und ich sehe da ehrlicherweise, außer Markus, der ist ja gern so ein euer Optimist, sieht da noch irgendwelche Lichtblicke, weil ich sehe keine, ehrlicherweise. Außer Schubert, das möchte ich betonen. Der kann echt gar nichts dafür.
Also, ich möchte erst mal sagen, dass ich der bin, der 1-1 getippt hat, weil ich einen Risikotipp machen wollte. Ich habe letzte Woche gesagt, ein Unentschieden ist ein bisschen wenig und es wird Überraschung geben. Das Unentschieden kam bei jener, es gab nur eins. Überraschung gab es an diesem Spieltag auch genug. Aber, also ja, ich stimme natürlich überall zu. Wir müssen nicht über die Leistung des BHK reden, aber ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt. Der erste Spieltag ist Overreaction Week. Also, ja, ich bin da, ich habe auch den BRK auf Platz 18 getippt. Aber jetzt schon zu sagen, die steigen safe ab. Wir haben letztes Jahr den BRK im Herbst auch schon als Aufsteiger hochgeredet. Lass uns mal abwarten. Das wird gerade am Anfang sehr, sehr schwer. Und sie werden auch, wie ich es ja auch getippt habe, nochmal fürs Protokoll, gegen den Abstieg spielen müssen und hoffen, dass sie nicht 18. werden oder bestmöglich so auf Platz 16 kommen, was dann schon relativ sicher sein sollte. Aber ja, was soll ich dazu sagen, wenn dir Winter da vier Buden reinhaut und eine ist leichter zu machen als die andere? Du hast kein vorhandenes Abwehrverhalten. Der Trainer kann einem eigentlich nur leid tun. Der komplette Verein wird auf links gekrempelt. Du hast Volkan Uluç zitiert. Es war eine Beerdigung sondergleichen. Sie können froh sein, dass das Spiel gegen, ich glaube, Hertha 2 ist es, ne? Hertha 2 müsste es sein nächste Woche, auf den 23.08. verlegt wurde. Das wurde auch in der Ostsport-Zusammenfassung erwähnt. Sie können wirklich froh sein. Es wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht viel Besserung geben. Aber jetzt schon zu sagen, ich weiß nicht, wie das in 33 ausstehenden Spielen noch umkrempeln sollen, finde ich ein bisschen verfrüht.
Okay, zugegeben, habe ich vielleicht ein bisschen in Rage geredet? Zugegebenermaßen, hebe ich
Ganz
die Hand.
eventuell,
Hebe ich
ganz eventuell.
heb die Hand, ich heb die Hand. Ich habe den Markus mit ich feuer alle Trainer, nur ich lasse alle absteigen gemacht. Es ist natürlich ein bisschen verfrüht. Nehme ich jetzt auch nochmal zurück. Nichtsdestotrotz ist der BHK nun mal echt katastrophal gewesen. Natürlich kann dann eine Steigerung passieren. Ich erinnere mich an Luckenwalde-Saison, die. Gut, die hatten immer einen guten Fußball gespielt und haben sich einfach nicht belohnt. Nichtsdestotrotz, auch da war es zwischenzeitlich ein bisschen dunkel. Aber ja, es war einfach katastrophal. Sie können sich wirklich glücklich schätzen, dass sie nächste Woche dann, glaube ich, so mit spielfrei haben, weil das Spiel wurde ja verlegt. Aber ja, schauen wir mal. War ein bisschen verfrüht. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz bittere Auftritt. Und Clemens, möchtest du noch sowas sagen oder wollen wir zum letzten Spiel des Wochenendes kommen?
Nee, ich habe da noch einiges zu sagen.
Okay, gut.
Also erstmal zur Thematik BRK. Das wurde ja auch gesagt, dass man noch plant, einige Spieler noch zu verpflichten. Vier Stück. Jetzt hat man zwei Spieler kurz vor dem letzten Spiel verpflichtet, die noch nicht gespielt haben, wo ich nicht weiß, zählen die da mit rein oder nicht. Das sind nämlich
Waren es mit
zwei.
den zwei? Wie viele waren es mit den zwei? Weil es in der Ostsport-Zusammenfassung hieß es sind 15 und 4 sollen noch kommen. Also kommen wir ja auf 19.
Nee, da hieß es aber vor einer Woche waren es noch 15.
Ach so, okay, da habe ich das missverstanden. Ja,
Das war,
okay.
also es geht um Kento Terranuma, der aus Illertissen kam, und Cedric Mwondo, der von AGA Napa aus der zweiten zypriotischen Liga kam, die beide fast 70 Regionalligaspiele in ihrer Karriere gemacht haben. Und wenn sie jetzt noch sagen wir mal, die beiden Zehn noch nicht, weil die waren schon da, auch wenn sie noch nicht gespielt haben, noch vier solche Leute holt und die sich ein bisschen einspielen, dann sieht das schon nicht mehr ganz so düster aus, würde ich sagen. Und dann, ja, Markus, du hattest ja schon angedeutet, Overreactions nach dem ersten Spieltag. Daher noch zwei Fragen von meiner Seite an euch. Die erste, vier Tore pro Spiel im Herrenbereich, ist Jordan Winter der beste Spieler aller Zeiten?
Messi, der brandenburgischen Prärie.
Wie viele Messis in Brandenburg haben wir bitte?
Alles. Der fleischgewordene
Alles.
Jesus, Messis, Ronaldos.
Wie viele Messis haben wir? Alles. Danke, Luca.
Bitte?
Also in Brandenburg hat noch nie jemand aufgeräumt.
Wow. Anwärter für den verrückten
Wow.
Titel. Anwärter für den verrückten
Wow.
Titel.
In Brandenburg hat noch nie jemand aufgeräumt oder Messis? Ja.
Klemme-Spruch, den ich jetzt nicht
Ja.
wiederholen will.
Nee, Klemme ist mal wieder, wie immer, ganz bodenlos unterwegs, ja.
Ich habe vor lauter Messi und nicht aufräumen ganz vergessen. Es gab Unordnung in meinem Kopf quasi. Ich habe ganz vergessen, was ich sagen wollte.
Das ist mal wieder stark. Ich
Das
habe
fällt
auch
mir
noch
dann bei
eine.
den Tipps wieder ein.
Ich habe auch
Aber ich
noch,
glaube,
ja,
Klemme hat noch ein bisschen was, oder?
dann sagt das da. Ich habe noch eine zweite Frage, die ähnlich sinnvoll ist. Und zwar, in welchem Stadion spielt denn dann Luckenwalde nächstes Jahr in der dritten Liga?
Wie heißt der jetzt nochmal mit vollem Namen? Jordan Winter Stadion? Wie heißt der? Oder André, ich finde André Toms Park auch gut.
Der andere Toms Park.
Der würde giftig schieben. Moment, ich muss mal ganz kurz was nach. Jordan Winter, doch, ich war richtig.
Wir haben nie was anderes behauptet,
Oh,
Luca.
die Jordan Winter Tribüne im André Toms Park würde ich richtig gut finden.
Ach du Scheiße.
Ja, jetzt aber mal kurz noch zu Jordan Winter, um nochmal kurz ernst auf den zu kommen. Erinnert ihr euch noch an die, es müsste die Saison 2021 gewesen sein, von Elias Löder?
Ach, oh, jetzt weiß
Gott,
ich,
mit seinen
perfekt, jetzt weiß ich
hervorragenden.
genau, was mein Take war. And I shit you not.
Genau das.
Das war mein Gedanke. Also so, Löder leid. Also nicht, dass Löder war ja davor bei Halber schon ganz gut. Aber das war wirklich was ich vorhin vergessen hatte, mein Gedanke, deutsche Elias Löder einfach.
Also das, wenn, also gut,
Brandenburgische Elias Löder.
natürlich jetzt mal, um es jetzt mal ernst zu meinen, natürlich wird Jordan Winter jetzt nicht jedes Spiel vier Tore schießen.
Ja, geht schon.
Ich sag nicht, also er wird auch nicht in die Liga 3 wechseln. Das glaube ich auch nicht, egal wie viel er jetzt macht. Aber der Einstand in die Liga war, das war bei Löder damals, ich glaube, 8 in 5. 8 in 5 hat er geschossen, oder?
Ja, irgend sowas.
Bin zu jung für
Ich
keine Ahnung.
sag nicht, dass ich das jetzt hier Winter zutraue, aber der Einstieg war halt wirklich so, okay, wenn jetzt noch 2, 3 in den nächsten 4, 5 Spieltagen macht, dann ist es ein ähnliches Deadline. Das fand ich einfach ganz
Nee,
unterhaltsam.
ich sag mal so, sollte der jetzt wirklich, der ist ja auch noch sehr, sehr jung, kommt aus der A-Jugend
Was,
von,
19, gell? So,
ja, aus der A-Jugend von
2004?
Leipzig. Sollte der jetzt diese Nummern ein paar Wochen aufrechterhalten können, dann rechne ich fix mit einem Wintertransfer und
Wow. Klar, mit denen hast du dir aber, da hast du Spielraum gelassen mit dem Wintertransfer.
ja,
Und wann
der
kommt
aber
der?
vielleicht auch im Sommer noch stattfinden könnte.
Ach so, okay.
Ach so, der Wintertransfer im Sommer, ich verstehe, ich verstehe.
Aber also ich sag mal, wenn der jetzt, weil das wäre bei Löder auch so, der hat die ersten Spiele top gespielt und ist dann auch vor Ende der Transferperiode nach Halle.
Aber Löder ist das Jahr davor, wenn ich mich nicht täusche, auch schon mal aufgefallen.
Aber
Gerade
ja,
gegen
ich
Ende der
sag mal so,
Saison.
also wer weiß, vielleicht hat Luckenwalde da echt jemanden an Land gezogen, der nicht so lange bleibt, aber ein paar Euro einbringt.
Overreaction.
Ja,
Das ist jetzt,
das
das
ist
ist.
auch Overreaction, muss man sagen. Also er war ja richtig gut. Da brauchen wir nicht drüber reden. Was
Aber
andererseits
es
war der
wurde ihm auch
BRK,
sehr leicht gemacht.
mindestens Oberligareif, ja. Also ob man das jetzt so zählen lassen, obwohl Oberliga ist eigentlich noch zu gut, ob man das jetzt so werten kann, weiß man nicht. Man muss jetzt mal die nächsten Spiele abwarten. Aber gute Anlagen, also einen guten Schuss hat er auf jeden Fall schon mal. Das ist ja, sage ich mal, in Luckenwalde nicht immer so gewesen bei manchen Spielern. Das
Der
kann auf
Plumpe
jeden Fall
wurde
schon mal gut
heute
werden.
oder
Ich wollte
gestern
ihn extra
übrigens
nicht nennen.
wurde operiert. Lief auf
Wurde ihn
eine
extra nicht. Oh,
gute
der.
Besserung nochmal, der
Oh,
Plumpe.
es hat. Wo ist hat der? Hab ich
Ja,
was
hat
mit
seinen
dem Arm
Ellenbogen schon
gebrochen?
geöffnet. Der
Ach
hatte was.
so. Fuck.
Ja, er kommt zurück. Gute Besserung, auf jeden Fall.
Ja, hallo, unser Till Plumpe-Wort braucht Butter.
Ich meine das ernst und du ziehst es direkt wieder ins Lächerliche, Luca,
Ja, ist
wirklich.
normal. Nee, aber im Ernst, gute Besserung und bis bald, sag ich mal, Till Plumpe.
Ja, lächerlich war nicht nur jetzt die Aussage von Luca, sondern alles in allem
Alles
auch
von
der Auftritt.
Luca. Frechheit.
Sondern auch, ja, über weite Strecken der Auftritt des BRKs. Jeffrey Seitz tut mir da auch ein bisschen leid, der Trainer, der jetzt in dieser schwierigen Situation ist, den noch nie höher als Oberliga gecoacht hat, ist natürlich auch, ja, die Gefahr, sich da einen Ruf jetzt aufzubauen, wenn die Mannschaft abgeschossen wird, obwohl er nichts dafür kann, der dann nicht gut aussieht. Warten wir mal ab, was da für Entwicklungen gibt. Es wird da, davon bin ich sehr überzeugt, bergauf gehen. Muss es ja auch, denn wir wissen ja, im Winter geht ja nichts beim BRK. Und jetzt geht das schon so los. Aber vielleicht wird es auch dieses Jahr umgedreht. Warten wir mal ab und schauen stattdessen auf die letzte Partie, über die wir reden. Am Sonntag, der SV Babelsberg 03 hatte den ZFC Meuselwitz zu Gast und Markus, du warst in einer unserer letzten Folgen etwas unsicher. Nach 2 Minuten kam die Auflösung. Julius Hoffmann ist definitiv ein Spieler des SV Babelsberg 03, denn da hat er direkt zur Führung für seine Mannschaft getroffen und lange stand es dann 1:0. In einer Partie, in der Babelsberg schon durchaus ein gewisses Übergewicht hatte. Meuselwitz sich aber ja auch nicht komplett versteckt hat, auch die ein oder andere Annäherung hatte. Trotzdem war es dann ein direkter Freistoß von Tahsin Çakmak in der 79. Minute zum 2:0. Da ging es aus einem ruhenden Ball, nachdem Matthias Matze Steini Steinborn vorher mit einem Elfmeter an Fietz scheiterte und der Meuselwitzer Anschluss durch Drübenbach kam zu spät in der 93. Minute mit so ziemlich der letzten Aktion der Partie. Luca.
Ja, Babelsberg gegen Zipsendorf, gegen den Zipsendorfer FC. Vorweg schon mal, es war, sage ich mal, keine schlechte Partie, die gut losging, indem Büch mit der Flanke auf den von Markus so nicht ganz so sicheren Hoffmann schlug, der nur noch den Fuß hinhalten musste zum 1-0. Büch mit einer schönen Flanke, der ZFC, meine Herren. Sag ich mal, etwas ungeordnet, Hoffmann dann sehr frei. Infolgedessen ist dann auch nochmal Steinborn, der auch nochmal eine Riesenchance hatte, der den Ball ans Lattenkreuz nagelt aus kurzer Distanz. Dann ist es Klatte mit einer Reihe von guten Paraden. Hansch knapp am Tor vorbei. Und da kommt dieser Elfmeter. Dieser Elfmeter ist zum einen, also ich würde mal sagen, ganz klar unstrittig. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Bock geht da einfach katastrophal rein. Holz, Steinbaum da voll um. Auf der anderen Seite wiederum ist es dann, was man auch nicht diskutieren muss, ein Fietz, der das überragend hält gegen Steinborn. Also den musst du erstmal so wegkratzen. Weil ich fand den jetzt gar nicht mal so scheiße geschossen. Den hat er einfach wirklich gut gehalten. Ja, und dann Klatte nach Hereingaben, ein bisschen unsicher, wird vor dem Tor dann noch von Mitspieler geklärt, auf der Linie so ein bisschen weggekratzt. Dann scheitert wieder Trübenbach nach einer Flanke gegen Klatte. Klatte definitiv einer der besten Babelsberger an diesem Spieltag. Ja, und dann ist es Çakmak, der einfach Çakmak macht und den Ball wirklich mit einem schönen Freischuss in die Maschen setzt zum 2-0. Ja, kurz vor Schluss ist dann nochmal Trübenbach mit einem 2-1, der nach einem Freischuss frei zu Schuss kommt. Aber man merkt schon, die Freude kam nicht mehr wirklich auf, weil kurz darauf wurde abgepfiffen. Blieb beim 2-1. Es war eine ausgeglichene Partie. Ich finde, der Meuselwitz braucht sich ja auch nicht verstecken. Hat nicht schlecht gespielt. War Babelsberg am Ende mit einem glücklicheren Ende, mit den 3 Punkten. Aber da lässt sich definitiv aus Meuselwitzer Sicht drauf aufbauen. Ich hätte jetzt fast Zwickau gesagt, meine Herren. Markus, löst mich ab. 3 Spiele in Folge waren jetzt anstrengend.
Ich löse dich ab. Ich weiß auch nicht, warum du dreimal Folge aufgerufen wirst. Da habe ich ein bisschen Pause und kann mal einen Schluck Bier trinken. Das ist auch in Ordnung.
Kritik?
Auf gar keinen Fall. Ja, ich weiß mittlerweile, dass Hoffmann bei Babelsberg spielt. In der ersten Szene, in der zweiten Minute, als es 1-0 fällt, bin ich mir nicht sicher, ob das die Meuselwitzer auch wussten, weil A, kommt die Flanke natürlich ein bisschen unbehelligt durch den Strafraum. B, hat es da schon sehr leicht gemacht gekriegt. Du hast zum Spiel schon viel gesagt und viel, das ich auch unterschreiben würde, beispielsweise der Elfmeter. der natürlich einer ist, wie du es auch komplett richtig erkannt hast. Als der gehalten wurde, habe ich gesagt, wow, das ist echt stark, wer den gehalten hat. Aber der ihn gehalten hat, Fietz, das war für mich eine Frage vor dem ersten Spieltag auf jeden Fall. Wer wird die Nummer 1 bei Meusewitz? Das ist jetzt scheinbar erstmal Fietz geworden. Die nächste Frage ist, ob es jetzt wie unter Heiko Weber so weiterläuft, dass die Nummer 1, die Nummer 2 und vielleicht auch die Nummer 3, weil ich finde, alles sind ungefähr auf einem Level, also Fietz, Blatt und Sedlak, ob die jetzt die ganze Zeit rumwechseln werden. Dass Fietz das gewonnen hat, spricht auf jeden Fall für ihn, weil ich, wie gesagt, alle drei als ja, mehr als solide, auch im Liga-Vergleich, einschätzen kann und er hat auch keine schlechte Figur abgegeben. Dennoch Klatter, wie du auch schon gesagt hast, mit einer super Partie und dann, selbst wenn er ein, zweimal vielleicht nicht optimal war, nennen wir es mal so, hat die Hintermannschaft von Babelsberg 03 das sehr konsequent und gut wegverteidigt und wurden in dieser Partie ihrer Favoritenrolle auch auf jeden Fall gerecht. Klar, ein verschossener Elfmeter tut dann immer weh, aber ich denke, ein 2 zu 1, auch ein 2 zu 0 wäre oder ist ein verdienter Sieg. In jedem Falle. Meusewitz muss sich aber nicht verstecken. Das war ein solider Einstand bei einem Team, das andere Aspirationen hat als der ZFC selbst. Also für Babelsberg, das ist eine Truppe, die wahrscheinlich um Mittelfeldplatzierung mitspielt, hin und wieder auch mal die Großen ärgern kann. Für Meusewitz ganz klar, vor allem nach der letzten Saison auch. Da geht es nur gegen den Abstieg. Und da kann man auf jeden Fall seine Lehren rausziehen. Es war irgendwo auch eine verdiente Niederlage natürlich, aber. Das kann schon Mut machen und ich fand den Einstand des neuen Trainers, und jetzt lass mich nicht falsch stellen, Leopold, auch keineswegs verkehrt, auch wenn natürlich Moswitz verdient verliert irgendwo.
Ja, also zunächst einmal Verzeihung für die unausgewogene Auswahl und Ansprache hier.
Alles gut, ich hab ein Bier mehr trinken können, ich habe Luca zuhören können und muss nur zustimmen. Alles cool meinerseits, jede Woche gern wieder so.
Okay, neues Format. Ich mache Einleitung, Luca redet
Markus
und
trinkt.
Markus trinkt Bier.
Was ist der Unterschied zu den ersten 48 Folgen?
Um jetzt mal darüber zu kommen, also ich war sehr überrascht, dass Fietz im Tor stand. Denn ich hätte Sedlak erwartet, weil jetzt ja Fietz mir schon besser gefallen hat als Plath, aber jetzt auch nicht so gut. Und ich fand das sehr merkwürdig. Diesen Elfmeter hält er überragend. Fand es auch sehr clever von ihm, weil da gibt es ja immer die Diskussion, ja, die Torhüter dürfen die Linie nicht verlassen. Er hat sie einfach ins Tor gestellt und ist von da aus nach vorn gesprungen. Hatte so aber die Bewegungsgeschwindigkeit mehr, fand ich ganz stark. Aber ich hätte Sedlak erwartet, ganz
Ich
klar.
auch, ich auch. Aber ich sehe trotzdem alle auf einem ähnlichen Level, ehrlicherweise. Siehst du das anders? Weil Sedlak war bei Jena jetzt nie verkehrt oder so, aber hat das ganze letzte Jahr nicht gespielt und Plath und Fietz waren jetzt nicht so weit auseinander, leistungstechnisch.
Ja, waren sie nicht, aber
Und
mein
Sedlak ist
Gedanke
einfach ein
ist,
großes Fragezeichen auf den Jahren Aue.
ja, aber wenn du einen Sedlak holst, wenn du zwei Torhüter auf einem ähnlichen, ordentlichen Niveau hast, dann würde ich eigentlich denken, dass er über dem Niveau ist. Weil warum sollte Meusewitz sich da drei Keeper mit einer ähnlichen Qualität hinsetzen?
Konkurrenzkampf. Vielleicht sagt auch Leopold, was wir vielleicht nicht wissen, dass ein Plath komplett abgehängt ist im Vergleich. Wenn er sagt, er ist komplett abgehängt und ist die klare Nummer 3, dann gibt es einen Konkurrenzkampf zwischen Fietz und Sedlak in dem Fall. Und dann ist er halt jetzt Profi zu
Weiß man
Hause.
nicht, weiß man nicht. Saßen ja beide auf der Bank.
Ich sage ja nur, das ist eine. Saßen beide auf der Bank? Okay, das ist natürlich, das wusste ich nicht. Das ist natürlich weird.
Das war nämlich auch mein Gedanke, als ich es gesehen habe. War vielleicht einer, ist der Tag noch nicht fit oder so? War
Er
auch
ist ja
so
auch
ein
noch nicht
Gedanke von
so
mir.
lang bei Meusewitz. Ich glaube, der Transfer war jetzt. Wann war das ja gekommen?
Ja, es ist noch
Also.
nicht lange her, aber ja, also ich so extrem ist jetzt die Fitness beim Torhüter auch nicht.
Ja,
Das
aber
wäre
neue
wirklich eher
Mannschaft,
Thema
die Abstimmung in
Verletzung.
der Hintermannschaft und so, das ist, glaube ich, schon. Also.
Wo ich ja völlig überrascht bin, dass er noch nicht in der Liga ist, ist immer noch Robert Jendrosch. Der hat immer
Oh
noch keinen
nee.
neuen Verein.
Oh nee. Robert.
Jetzt ist Luca da, jetzt ist Lukas wieder auferwacht.
Ja, Ex-Ingolstädter, was soll ich dir sagen? Robert Jendrosch.
Letztes Jahr eine sehr solide Saison beim ersten FC Kahn Marienborn gespielt.
ist sich ein bisschen die Kreisliga zurückgezogene Regionalliga-Verein, ne,
Ja.
gewesen. Stimmt. Ich meine, okay, zugegebenermaßen, das ist ein bisschen biased. Ich glaube, für die Regionalliga, für, keine Ahnung,
Cottbus.
jetzt reicht's. Keine Ahnung, für so einen Mittelfeldclub wie, weiß ich nicht, Altdinike
Cottbus.
oder so ein Scheiß.
Jetzt zählst du Altglienicke auch schon ins Mittelfeld. Bist du langsam auch auf dem Hate-Train gelandet, so wie ich?
Das ist bei dir bei Chemie der Fall. Ich distanziere mich davon. Nein, ich wollte einfach nur
Deswegen bin ich auch
irgend so einen
perfekt.
Club nehmen, irgendwas Irrelevantes halt. Irgendwie Altglienicke, Viktoria, so ein Bums halt. Da würde der, glaube ich, im Tor einfach perfekt
Cottbus.
rein. Das ist wirklich langsam bodenlos. Langsam bodenlos.
Nenn der so
Da
einen
würde er,
unbedeutenden
glaube ich,
Verein, der seinen
nee,
Verein
da
mit
würde er
Viktoria
jetzt,
zum
glaube
Ende.
ich, perfekt reinpassen. Ja, er ist ja kein schlechter Torhüter, um Himmels Willen. Ich glaube, der würde das schon ordentlich machen in der Regionalliga. Der hat ja nicht umsonst dritte Liga auch eine Zeit lang gespielt. Muss man ja auch dazu sagen. Er war ja jetzt nicht so schlecht.
Ich
Auch nicht
glaube
so
noch
gut, aber auch nicht so schlecht.
nie hat sich irgendjemand irgendwo so sehr über die Torwartposition 2 und 3 beim ZFC Meuselwitz unterhalten wie wir gerade. Nicht mal die Leute
Nee,
beim
es ist ja
ZFC
aber auch, es
Meuselwitz.
ist ja auch
Nicht
einfach
mal die
die.
Leute beim ZFC Meuselwitz wahrscheinlich.
Glaube, die wissen nicht mal, dass sie drei Tore haben.
Der
Ja.
Feldspieler, deswegen saß die auf der Bank oder
Ja,
was?
genau. So ein Pepe Reina-Moment.
Scheiße.
Das definitiv. Aber ich meine, man muss ja auch mal drüber sprechen. Und es waren ja auch Meuselwitzer Gästefenster, die ganz fröhlich in die Kamera gewinkt haben.
Echt?
Das habe ich dir gestern noch geschrieben, dass du bei 3 Minuten 45 bei der Ostsport
Ja, also
Zusammenfassung
wie siehst du,
aufpassen sollst.
da sind tatsächlich
Ich
auch am
habe
Anfang so welche zu sehen. Da waren schon welche mit dabei.
Die ganze Zeit auf den Gästeblock so dahinter geguckt, sondern, na, das habe ich wohl ausgeblendet,
Das
dass
wie
da
auch,
die Gästefans
das
dabei
haben wir
waren.
auch vergessen zu erwähnen, es waren auch BRK-Fans dabei, die ihre Mannschaft
Die
da.
haben fleißig Bier getrunken. Also auch
Ja.
vollkommen verständlich, wenn du 0 zu 6 in Luckenwalde verlierst.
Nee, aber kein Einbuck hatte auch Fans mit in Greifswald. Die
Ja,
hatten auch ihre drei Fans damit.
die haben jetzt getrommelt. Finde ich aber ehrlicherweise auch respektabel irgendwo für so einen wirklich kleinen
Ich
Verein.
hab
Man macht sich
da,
immer
das,
drüber
das, die
lustig, aber
haben
es klingt immer
meinen,
so,
die
als
haben, nee,
würde,
nee.
nein,
Erzähl du
natürlich,
jetzt erstmal, Entschuldigung.
genau, es klingt immer so, als würde man sich über lustig machen, aber wenn du halt wirklich so ein Einbruch, kleiner Verein bist, dann wer fährt denn da groß auswärts? Das sind immer dieselben, ich sage jetzt mal 10 Leute. Und dann fährst du bis Greifswald an die Küste. Schon immer, finde ich immer cool, also auf jeden
Alter,
Fall.
also wirklich, die Einburg-Fans, die haben wirklich, die drei Leute, die da waren, hört sich jetzt so despektierlich an, aber ich meine das todernst, die haben meinen aller tiefsten Respekt, sich dafür Eilenburg bis nach Greifswald hochzufahren, nur um dann zu sehen, wie sie nach 45 Minuten 3 hinten liegen und da trotzdem, sag ich mal, hier trommeln und so weiter, die haben wirklich meinen aller tiefsten Respekt, ja. Das muss man dazu erwähnen. Also ich weiß, auf Twitter jetzt zum Beispiel, die toxische Plattform da, wird regelmäßig über irgendwelche kleinen Fanszenen, die irgendwie zu dritt oder so in irgendeinem Auswärtsblock schimmeln, sich drüber lustig gemacht. Aber das ist wirklich ernst gemeint. Mein tiefsten Respekt an alle, jeden Auswärtsfahrer
Ja,
eigentlich.
da kann man sich prinzipiell, also man kann das amüsant finden, diese Bilder zu sehen, aber man kann sich niemals über diese Personen lustig machen, die da fahren, egal bei welchem Verein, weil die können nicht viel dafür, dass da niemand mitkommt.
Also
Die können
doch,
ja auch,
klar. Ja, sorry, sag kurz.
die können auch nicht mehr sagen zu den, als zu den anderen, ja, kommt doch mit.
Also da, als Ferl, der eine Ferl-Fan in Zwickau war, also man muss ja auch erstmal den Mumm haben zu sagen, ich fahre jetzt, ich nehme an, er ist mit dem Auto gefahren, keine Ahnung, ich fahre jetzt meine, weiß ich, was das Ferl, Zwickau, 6 Stunden mit dem Auto alleine, stell mich dann 90 Minuten rein und Ferl ist ja auch so ein kleiner Verein, da wisst ihr ja, oh, also zweistellig, dreistellig wird heute schwer. Dann fährst du wieder deine 6 Stunden alleine zurück. Ich weiß noch damals, werde ich nie vergessen, das war ein Clip bei TV Total. Da war Burghausen in Saarbrücken. Da war ein Burghausen-Fan und der hat dann irgendwann angefangen, das Unkraut zu jäten im Gästeblock, weil er alleine war. Super geil und much respect.
Ja, true.
Ja, viel Respekt an solche Fans. Und wie viel Respekt wir uns denn mit unseren Tipps letzte Woche verdient haben und was wir in der nächsten Woche tippen, da schauen wir gleich drauf. Und damit willkommen zurück zu unseren Tipps. Und wie bereits angekündigt, haben wir eine ganz kleine neue Kategorie. Da wir in dieser Saison alle im selben Kicktipp-Tippspiel sind, können wir da ganz leicht schauen, wer denn am besten getippt hat. Bei unseren Freunden vom chemischen Element sind wir da mit dabei, aber wir schauen natürlich nur auf uns drei. Und ja, Markus hat 14 Punkte geholt, also es läuft so ab, wie ihr es kennt, 2 Punkte, wenn man aufs richtige
Tendenz.
Ergebnis getippt hat, aber falsche Tendenz, also richtige Tendenz, falsches Ergebnis. 3 Punkte, wenn man richtige Differenz hat, also zum Beispiel ein 2-1-Tipp, aber das Spiel geht 1-0 aus. Und 4 Punkte, wenn das Ergebnis komplett stimmt. Markus hat 14 Punkte geholt, ist damit auf einem geteilten 37. Platz momentan. Ich habe 15 Punkte geholt, bin damit geteilter 24. Und Luca war der Beste von uns, hat 17 Punkte geholt und ist somit auf einem geteilten 10. Platz nach dem ersten Spieltag.
Ich
Und
möchte nur
Luca,
kurz
ja.
anmerken, eine Sekunde. Nils, das geht an dich. Ich habe es gerade zu den anderen beiden auch schon mal gesagt. Wenn ich 0-0 beispielsweise tippe und das Spiel geht 1-1 aus, in meiner Logik sind das 3 Punkte. Also ist jetzt letzte Woche nicht passiert. In meiner Logik sind das 3 Punkte. In dem Tippspiel sind das 2. Das sollte vielleicht auch nochmal für die HörerInnen hier gesagt werden. Ergibt sich für mich nicht. Ich kann damit leben, weil ich eh bescheiden tippe, aber verstehe ich nicht.
Ja,
Weitermachen.
gut, das sind halt die Standardeinstellungen von Kicktipp.
Kann man ja auch ändern.
Kann man, muss man aber nicht.
Muss man nicht. Ich sage so, dass ich es komisch finde, aber ich werde damit leben und werde trotzdem am Ende der Saison hoffentlich vor euch beiden stehen.
Tja,
Wir
siehst du ganz
tippen.
weit hinten.
Ich sage ja hoffentlich, nicht auf jeden Fall, ich sage hoffentlich.
Wir tippen jetzt übrigens nicht den kompletten zweiten Spieltag, sondern nur 8 von 9 Spielen, denn die Partie zwischen dem BRK und den Hertha Bubis findet erst am 23. August statt, um 19 Uhr. Und das machen wir dann in 2 Wochen, wenn es soweit ist. Beziehungsweise sogar in 3 Wochen. Und deswegen die anderen 8 Spiele. Im Übrigen, wir haben nichts gefunden, bisher keine Infos. Falls irgendjemand von unseren HörerInnen wissen sollte, wieso dieses Spiel 2,5 Wochen später als die anderen stattfindet, dann sagt uns das gern. Denn wir wissen es nicht. Und Luca, du hast dich in die Top 10 getippt am ersten Spieltag. Wirst du dich da halten, mit deinem Tipp zur Partie Eilenburg gegen Babelsberg, welche am Freitag um 19 Uhr stattfindet?
Also ich kann jetzt schon mal eins sagen, ich fand, das war ein unfassbar beschissener Spieltag zum Tippen. Ich hab wirklich, das war, ich habe mit mir gerungen hier teilweise. Hier habe ich mich tatsächlich nicht großartig bemühen müssen, denn ich habe ein glattes 2-0 für Babelsberg.
Licht habe ich auch.
Ach Mann.
Ich habe ein 2:1 für Babelsberg.
Alter, immerhin. Wirklich.
Und im Parallelspiel trifft der Absteiger aus Zwickau auf den Tabellenführer aus Luckenwalde, Markus.
Es ist ein Spiel, wenn ich das angucke, es schreit unentschieden. 1-1.
Okay, interessant. 2-1 Luckenwalde.
Luca, hast du auch eigene Tipps?
Bitte, das ist doch nicht euer Ernst, Mann.
Luca legt vor und wir zählen immer nach. Haben wir eigene Tipps?
Ja, ich hatte einen
Sind
eigenen
wir das Problem?
Babelsberg-Tipp.
Sind wir
Du
das
hattest einen
Problem,
eigenen
Klemme?
Luckenwalde-Tipp.
Sind wir das Problem
Ich glaube,
oder
ihr
er?
schreibt das einfach bei mir ab, splittet das dann auf. So ein Ding ist das nämlich.
Also,
Das reflektiert sich bestimmt in meiner Brille, Alter.
möchte ich übrigens sagen, ich habe wieder bei Luckenwalde ein Unentschieden getippt und wahrscheinlich gewinnt Luckenwalde jetzt 6-0. Fällt mir
Würde ich
gerade so
fühlen.
auf.
Würde giftig.
Oh Gott.
Also ich habe auch ein 2:1 für den FSV 63. Und am Samstag haben wir 3 Spiele. Und der Chemnitzer FC, der darf, muss, je nachdem wie man sieht, nach Rostock reisen, Luca.
Ja, wir erinnern uns gerade an, das schreit nach Unentschieden. Das schreit nach Unentschieden. Hansa Rostock 2-2. Chemnitzer FC 2.
Alter, ich dachte schon, du
Markus.
hast auch 1-1 getippt, wie ich
Boah,
mit
das ist aber
1-1 drinstehe. Ich hatte
trotzdem.
richtig Angst. Vielleicht muss auch mal Klemmer mit seinem Tipp anfangen.
Ja, also Markus, Luca hat nicht 2:2 getippt. Er hat nicht 1:1 getippt, sondern
Aber du.
2:2. Aber
Aber
ich habe
du.
1:1 getippt.
Das kann doch nichts werden.
Das kann nichts werden.
Das hat
Also,
echt saarländische Verhältnisse hier, wirklich.
das kann nichts werden. Das war beim FC Karlsruhe zu Hause gegen den Greifswald der FC.
ja, das.
Dann fangen wir an.
Ja, das wollte ich jetzt auch machen. Weil letztes Jahr war das nicht sogar auch der zweite Spieltag? Oder dritter
Nee, der
Spieltag?
vierte. Ich glaube vier oder
Aber
drei.
auch früh in der Saison.
Drei. Müsste der dritte gewesen sein, weil
Ja, weil
Jena hat erst
hatte
Viktoria
das
Berlin zu
Heimspiel
Hause
gegen
gehabt,
Viktoria.
dann TB auswärts und dann müsste Greifswald gekommen sein.
Und da hat Jena, die da ja schwächer einzuschätzen waren, knapp gewonnen gegen Greifswald, das auch schwächer einzuschätzen war. Und ich sage, das wird wieder so 2-1 diesmal für Jena.
Hast du eigene Tipps? Hast du eigentlich eigene Tipps? 2-1 Jena. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte das 2-2 drinstehen lassen haben sollen.
Ich habe 1-0 Jena.
Also, bisher, jetzt mal ganz kurz, bei allen vier Partien haben wir immer jemand, der hat ein eigenes Ergebnis gehabt und zwei haben sich immer gegleicht. Haben wir da, das ist ja bodenlos bisher.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer gleicht sich bei Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt, der Partie um 14:05 Uhr am Samstag, die beim MDR übertragen wird. Andere gesicherte Übertragungen haben wir leider bisher noch nicht.
Also ich habe mich, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe mich ja wirklich, also sagen wir es mal so, es war das erste Mal, dass ich ernsthaft überlegt habe, gegen Cottbus und auf eine Niederlage zu tippen. Ich habe
Du
mich
hast das
dagegen
in der
entschieden.
Vorbesprechung
Ich
noch
habe
gesagt.
das, ja genau, und ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Aber ganz ehrlich, hat's einer von euch gemacht, bin ich ihm nicht böse, weil ich verstehe es komplett. Ich habe ein 2-2 getippt. Letzte Saison ging auch beide Spiele unentschieden aus. Und Jungs, das ist jetzt nicht euer
Ich
Ernst.
komplett, ich habe auch 2-2. Ich
Clemme.
auch. Nein, was?
Das ist jetzt übrigens das zweite Cottbus-Spiel diese Saison und das zweite Mal, dass wir das Spiel alle komplett
Und
gleich
wir hatten
tippen.
es alle komplett falsch letzte Woche.
Also Glückwunsch nach Erfurt oder Cottbus. Einer von
Ich,
euch wird
vor
gewinnen.
allem 2-2 ist halt auch so, ja, es ist ein Unterschied, das oft passiert, aber es ist halt so random. Wer tippt freiwillig 2-2 und denkt sich, das passiert wirklich? Und das sind
Jungs,
dann drei Vollidioten.
das ist so bodenlos.
Letzte Woche hatten wir einen 3-1-Auswärtssieg, den wir alle hatten. Also,
Ja, lief auch nicht so gut, ne?
Effing random. Scheiße.
So, wir haben jetzt noch drei Spiele am Sonntag. Schauen wir mal, ob es eins davon gibt, wo wir alle was Unterschiedliches haben. Zwei Spiele um 13 Uhr und da haben wir zunächst die BSG Chemie Leipzig gegen Viktoria Berlin, Markus.
Ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil ich Angst habe, dass jemand das gleiche getippt hat wie ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Ich habe ein 1-1.
Hatte so Angst, ich hatte so Angst, ich habe ein
Okay, oha,
1-0.
ich dachte schon.
Ich habe 1-0 für Lajic, wirklich.
Ja, Markus, was soll ich sagen? 1-1.
Ich find's aber ehrlich geil. Ich find's ehrlich unterhaltsam. Luca, kommst du es voll
Giftig.
an? Ich find's super unterhaltsam.
Also wir haben jetzt noch zwei Spiele und hoffentlich ziehen wir es durch, aber ich bezweifle es. Ich
Wir
bezweifle
haben
es. Wir haben, ach so, wir haben zwei,
okay.
doch, ja klar, zwei. Stimmt.
Parallel VSG Altkinige BFC Dynamo. Also jetzt
Niemand.
bezweifle ich, außer ihr habt es gleich. Ich glaube nicht, dass.
Nee, also im Leben nicht. Wenn Markus das Gleiche hat wie ich, dann ohne Scheiß, dann fahre ich nach Jena. Ich mein's ernst, dann reicht's mir aber.
Ich mache das Letzte, das macht ihr zwei erst.
Okay, Luca.
Also es ist, glaube ich, Moment, ich muss kurz durchgucken. Das ist mein torreichstes Spiel. Aber
Scheiße.
da, ich habe da, nein, niemals, vergiss es. Das ist, ich habe ein 3-2 für den BFC Dynamo.
Ich auch.
Als, sorry, what? What? Ihr habt nicht beide 3-2 BFC.
Doch.
Niemals. Also
Doch.
ich habe 3-1 BFC. 3-2. Beide. Luca, man muss für die HörerInnen hier sagen, Luca ist gerade aufgestanden, sein Zimmer ist komplett dunkel, er ist weggerannt. Ich glaube, er wird auch nicht so schnell wiederkommen.
Deswegen meinte ich jetzt bei dem Spiel, nee, das hat jetzt bestimmt keiner mit mir gleich.
Und so wie Luca das dann gesagt hat, dachte ich so, wenn er sagt, torreichstes Spiel und du hast die Augen sehr groß aufgemacht, auch Fanservice für die HörerInnen, dachte ich mir so, oh Gott.
Ja, dann dachte ich so, ja, torreichstes Spiel. Ich so, ja, wir hatten alle ein 2-2 bei Cottbus Erfurt. Fünf
Dann
Tore
dachte ich
müssen
mir schon,
sein.
da habe ich kurz auch überlegt, was könnten 5 Tore sein? 5-0 nicht, 4-1, 4-2, nee, dann muss es ein 3-2 sein. Und so wie du nämlich geguckt hast, als er meine torreichstes Spiel, dachte ich mir, als ob die jetzt beide 3-2 BFC haben. Aber das ist
Ja.
ja schon, ey, also.
Da hätte ich es jetzt wirklich nicht erwartet. So, jetzt haben wir noch eine Chance.
Also
Eine
wir
Chance,
müssen,
dass wir
wollen wir
überall
noch
was.
warten, bis Luca wieder da ist? Er
Ah, er
kommt zum,
kommt
er hat sich am
zurück.
Badenmesser angezogen.
Ich
Du
habe mir,
guckst dir zum
ich hab,
Badenmesser an.
ich hab mir meine Arbeitswarnweste angezogen, weil ich finde, das ist hier so, da braucht man Warnfarben, ja, da wird man sonst angefahren. Das ist hier wirklich bodenlos. Das ist, ihr Psychos, ich habe hier wirklich geknackst von
Nicht,
der
als du mich
Frage.
erzählst, meintest, das ist mit dem torreichsten Spiel. Ich dachte mir so, nein, nein.
Das kann echt nicht wahr sein, wirklich.
Schaffen wir 8 von 8? Das hab, also,
Nee,
7
bitte
von
nicht.
7 ist schon ein Rekord. Und wenn wir jetzt 8 von 8 schaffen, bin ich dafür, dass wir direkt BRK Hertha 2 on air tippen und das dann sagen, weil 9 von
Habe
9,
ich schon
das
getippt.
muss
Ich
man
habe es aus
dann.
Versehen getippt, deswegen habe ich mich vorhin, war ich
Okay.
vorhin verwundert, dass Clem gesagt, wir haben noch 2 Spiele.
Wir haben jetzt Mösels gegen Lok um 13:30 Uhr am Sonntag.
Fang nicht an, ich fange nicht an, das sehe ich jetzt nicht ein, ich bin der Letzte diesmal.
Dann fange ich an. 2-1 Lok.
Oh, das ist knapp. Oh, war das knapp. Ich habe nämlich erst 2:1 drin gestehen gehabt. Ich habe 2:0 Lockdowns gemacht. Luca, verzweifelt. Nee, er freut sich.
Danke, danke. Die Differenz ist zwar dieselbe, Markus, aber 3-1 Lok. Oh.
Ja, also tippen wir jetzt dann Hertha 2 gegen BRK doch nicht.
Nee.
Gut.
Nee,
Also das
lass mal.
war, aber das war die beste Tipprunde aller Zeiten.
Das
Das
vor
war.
allem, weil ich das jetzt auch nicht tippen wollen würde, weil ich glaube, in 3,5 Wochen hat der BRK einen Kader, der nämlich ganz anders aussieht als der heute.
Aber hätten wir jetzt 8 von 8 gehabt, hätte ich dich dazu auch verdonnert, weil das
Das
hätte
hätten wir
man.
hinbekommen. Ich meine,
Das.
wir könnten jetzt noch sagen, weil das jetzt ja auch noch drin steht, wer aus der dritten Liga absteigt bei mir und wer die Regionalliga Südwest
Können wir
gewinnt.
gerne machen, weil ich ändere meins eh nicht mehr.
Ja, ich auch nicht.
Ach Gott, da muss ich auf meine Bonustipps, gib mir eine
Nee, du musst
Sekunde.
einfach nur bei
Ja.
deinen Tipps runterscrollen,
Ja,
weil
habe ich schon
dritte
gemacht. Nee,
Liga
nee.
Südwest ging noch nicht
Ach
los.
stimmt. Ach stimmt. Ich bin hier blöd. Ja, klar.
Soll ich einfach meine ersten vier nennen, wer, also meine letzten vier besser gesagt, wer absteigt?
Ja,
Ja,
gerne.
kannst du machen. Ich habe die in keiner Reihenfolge gemacht, also jetzt
Ich
nicht
auch
17
nicht.
bis 20, sondern einfach random. VfB Lübeck, Viktoria Köln, SC Verl, Hallescher FC.
Okay.
Was?
Zwei
Ich
von
habe eine
vier?
Abneigung gegen Halle, also sorry.
Zwei von vier,
Entschuldige,
ja, zwei von vier,
aber
okay.
wer
Du hast
immer
eine Abneigung gegen
Juden,
Sachsen-Anhalt.
wer immer Juden Jena ruft, der verdient auch nichts anderes als eine Vereinsauflösung.
Bitte, was haben die? Okay,
Ja,
krass.
nicht nur einmal.
Okay, gut. Ja, Magdeburg eh besserer Club passt. Haben wir geklärt. Willst du zuerst oder
Ich
Klemme
mache
oder?
gern zuerst. Wir haben zwei gemeinsam, nämlich den SC Verl und den VfB Lübeck. Ich habe dazu aber noch. Lieber Benjamin, es tut mir sehr leid. Die Spielvereinigung Unterhaching und den SSV Ulm.
Mein lieber Klemme, bis auf einen sind wir deckungsgleich. Haching, Lübeck, Ulm. Und dann habe ich noch einen deckungsgleich mit Markus, nämlich den FC Viktoria Köln.
Okay, dass ihr beide auf Viktoria kommt, finde ich interessant.
Ja, ich brauchte irgendeine Bumstruppe, die absteigt. Keine Ahnung. Lübeck, Haching. Haching ist mir eh klar, weil Haching, sorry, aber da sehe ich keine Chance drin. Lübeck und Ulm ist dasselbe.
So wie du keine Chance gesehen hast, dass sie die Relegation gewinnen.
So, und
Ja, best.
jetzt noch, wer wird Meister der Regionalliga Südwest?
Wer macht Nuff? Nuff mache.
Ach nö.
Das Prinzip ist Nuff mache. Ich glaube, die Kickers aus Offenbach machen es.
Sticht? Sticht? Offenbach.
Ich
Habe
habe
ich hoch.
den TSV Steinbach-Haiger. Aber um das vielleicht mal etwas amüsanter zu machen, wir mussten ja auch die anderen Regionalligen
Ja,
tippen und
ich suche gerade
wir
mal
hatten
nach
die
bei mir.
Regionalliga Nord, die hat jetzt angefangen. Markus hatte Meppen.
Oh, du hast schon
Luca.
geguckt bei mir gerade. Perfekt, weil ich suche es gerade noch. Okay.
Luca hat Weiche Flensburg und ich habe Teutonia Ottensen. Und
Oh.
lustigerweise hat Flensburg am ersten Spieltag zu Hause 0:5 gegen Ottensen verloren.
Ja, und Meppen hat gewonnen gegen, ich glaube doch, das ist ein Assel, ne? War
Meppen
das
hat
so?
gewonnen? Hat
Meppen
ihm diese
hat
8-0
gewonnen.
von Rödinghausen
Ich
weggebumst worden?
habe vor dem 0 zu 8 getippt, by the way. Vor diesem 0 zu 8 Testspielergebnis.
Ich würde es giftig schieben, wenn ich es hinkriege,
Was?
fahre ich im August nach Meppen. Also, beziehungsweise geht so ein Spiel zum Meppen, würde ich gut finden. Aber.
In Bayern haben übrigens Luca und ich Würzburg, Markus Bayern
Ich
2.
werde immer Bayern 2 tippen, weil,
Ja,
naja.
nee,
Und
verstehe ich
im
aber.
Westen haben wir in trauter Einsamkeit Alemannia Aachen, die ihr Auftaktspiel auch verloren haben. War aber geil vor 27.000 Leuten.
Das ist für Regionalliga, das ist wirklich, das ist Cottbus
Abgesehen
des
davon,
Westens, wenn ich
dass
Aachen.
ich ungelogen eine Stunde gebraucht habe, um ein Bier zu bekommen, war es echt cool.
Ja,
Ach,
das
was
habe ich
da?
bei einem Jena-Testspiel in Weimar geschafft.
Also das ist jetzt nichts, was irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal von Alemannia Aachen ist. Wir haben ja nicht mal ein Stadion in der Regionalliga Nordost, das 27.000 umfasst.
Das größte ist, glaube ich, sogar Cottbus
Ja,
mit
was hat das,
seinen
20?
20, also früher 22.000, mittlerweile mit dem Sicherheitskonzept 20.000 und ein paar zerquetschte.
Ah, gut. Jeder hat momentan 11 und wenn es fertig ist, 15. Also Erfurt, glaube ich, 17. Westtribüne, wer weiß, angeblich soll es jetzt neu bebaut werden, wurde mir gesagt.
Es wird abgerissen,
Also,
oder was?
naja, abgerissen nicht, weil das ist ja unter
Das ist ja die
Denkmalschutz.
Statik oder sowas, die irgendwie da reinkackt, ne?
Denkmalschutz,
Ja,
ganz
aber ich meine,
genau.
die Statik ist ja da, die da reinkackt, ne? Wieso es überhaupt irgendwie gemacht werden muss.
In Erfurt kackt vieles rein.
Ach, auch der Verein hat positive Seiten. Wie alle unsere Vereine, denn sie bieten
Ja,
uns eine tolle
Jena.
Liga.
Ach so, okay.
Da freuen wir uns drauf, denn wir können drüber reden. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank an euch, dass ihr uns zugehört habt in dieser 49. Folge. Wir haben einen Instagram-Account, RLNO-Podcast nennt sich der, genauso wie wir auf Twitter heißen. Es heißt zwar jetzt anders, aber das ist und bleibt Twitter. Folgt uns bitte da. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die heißt Regionalliga Nordost Podcast@web.de. All diese Plattformen sind Optionen, um uns Kritik, aber auch Lob, Feedback, Anregungen, Fragen, was auch immer dazulassen, was ihr so hören wollt, was ihr für Ideen habt. Immer gern raus damit. Wir werden euch mit Sicherheit auf der einen Seite antworten und auch in den Folgen drauf eingehen, spätestens. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Markus, vielen Dank, Luca. Besonders die Tipprunde hat heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich, beziehungsweise wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.